ho. Humbug. Humbug. Weihnachten ist Humbug. Ein Betrug, ein Beschiss. Humbug, ruft Ebenezer Scrooge dem Geist in seinem Schlafzimmer zu. Du bist nicht echt, du bist nicht real. Du bist ein Betrug, ein Beschiss, eine Täuschung, eine Verdauungsstörung, eine ungekochte Kartoffel, ein Stück Käse bist du. Humbug. Und Humbug ruft auch Captain Picard einer anderen übernatürlichen Erscheinung zu, über die wir heute reden. Über den Pakt mit dem Teufel reden wir. Jean-Luc Picard trifft auf die Belzebübin, auf Luzi, auf die Teufelin himself. Und das alles in der Vorweihnachtszeit, denn es ist unter Garantie Vorweihnachtszeit auf der Enterprise. Und deswegen ist auch hier heute Weihnachten. Und dazu, deswegen habe ich drei Weihnachtsgeister in diesen Podcast heute eingeladen. Drei Geister, wie es sich für Charles Dickens gehört. Da ist zum einen der Geist der vergangenen Weihnacht, der Geist der Retro-Weihnacht, direkt aus dem Retro-Cast, der Kai. Hallo.
Guten Abend, aber eigentlich wollte ich als Kai Ebenezer Scrooge angekündigt werden.
Tut mir leid, der Posten ist besetzt. Es gibt nur einen Scrooge, ja. Und das bin ich. Magst du Weihnachten auch so sehr wie ich?
Uff, Humbug.
Das kam etwas zu zögerlich für einen echten Scrooge. Das kam nicht so richtig mit Überzeugung. Ich fürchte, dass du heimlich gerne Weihnachtsfilme schaust oder so. Nee. Das geht so nicht. So bist du kein echter Scrooge. Du kannst du nur als Geist der Retro-Weihnachten.
Ah, ein Versuch war's wert.
Ja. Eine Täuschung. Ha, du wolltest mich täuschen. Ein Hochstapler, ein Humbug.
Ich wollte nur die Überleitung schaffen.
Das zum nächsten Geist, dem Humbuggeist, dem Geist der diesjährigen Humbugweihnacht. Nein, Dinge von Interesse sind Dinge, die uns immer aktuell und heute interessieren. Der nächste Geist kommt aus dem Jetzt und Heute. Er interessiert sich für die Dinge, die heute so passieren. Und deswegen ist der Gregor auch der Geist der diesjährigen Weihnacht. Hallo Gregor, ich begrüße dich.
Ich habe genau. Oh, meine Freunde, ich liebe Weihnachten und ich liebe auch Weihnachtsfilme. Das möchte ich dir gleich mal zu Kund geben.
Siehste, bist du der Richtige.
Mhm. Hier. Absolut, ich bin der Kontrapart.
Der Kontrapart, ja. Und und es kommt der dritte Geist. Und wie bei Ocean's 11 bin ich Teil dieser drei Geister.
Phenus 3.
Der Gregor weiß, wovon ich rede.
Oh ja, ja.
Nein, eigentlich hätte ich ja wirklich gerne den Part von Ebenezer Scrooge übernommen, aber es fehlt dann einer und am Ende muss ich mich bekehren lassen und dann Weihnachten geil finden und über Weihnachtsfilme reden und das wollen wir nicht. Und deswegen habe ich beschlossen, ich werde diese beiden Rollen in mir vereinen. Ich bin Felo, ich bin der Geist, der auf Weihnachten scheißt. So. Ich mal irgendwie jetzt mit Hall machen müssen. Ich bin der Geist der zukünftigen Scheiß drauf Weihnachten. Nicht gut? Nein, nicht besser.
Ich distanziere mich von allen Aussagen, die hier gemacht werden.
Ja, ich löse schon mal auf. Ihr hört das wahrscheinlich erst kurz vor Weihnachten. Aber diese Folge ist ein Humbug. Sie ist ein Betrug. Denn auch in Data seinem Hals ist Weihnachten ein Humbug. Wir nehmen das schon im Oktober auf. Ich finde, man... Jetzt schon die Überraschung verdorben. Ich finde, man kann Weihnachten nie früh genug hassen.
Also das ist so skurril, dass der Klingelton des Programms, mit dem wir uns hier verbunden habt, gerade Halloween-Musik spielte, als wir uns verbunden hatten, als Klingelton. Das hat uns richtig in Weihnachtsstimmung gebracht.
Aber sowas von.
Ja.
Ich kenne das ja noch aus meinem Job, da haben wir ja mit Weihnachten gerne mal schon im März oder noch eher angefangen. Je nachdem, wie groß die Trickfilmproduktionen waren, die da für Weihnachten ins Fernsehen kommen sollten. Also kenne ich das, Weihnachten das ganze Jahr über schon zu hassen. Für mich ist Oktober, erst im Oktober mit Weihnachtsproduktionen anzufangen, das ist gar nichts. Lächerlich.
Wer langfristig plant, ne?
So ist ja. Das.
Da geht es um Produktivität und Effizienz und das gibt es ja auch ein bisschen in der heutigen Folge, ne?
Ja, genau. Genau, die heutige Folge, der Pakt mit dem Teufel aus der Serie Star Trek The Next Generation, Staffel irgendwas,
Episode? Hier Episode 13.
So ist das. Sehr gut.
Genau.
Zahlen sich merken können.
Ich kann ja mal gleich ein paar Zahlen weitermachen, wenn du möchtest, wenn ich schon im Flow bin. Denn die Premiere von Der Pakt mit dem Teufel oder wie die Folge im Original heißt, Devil Do, es war am 4. Februar 1991 in den USA und bei uns am 7. März des Jahres 1994 auf Sat.1, dem Star Trek-Sender. Regie hat Tom Benko geführt und jetzt werdet ihr sagen, Tom Benko ist auch irgendwie kein Name, den man so oft, aber dann doch irgendwie. Der Mann ist eigentlich Editor, hat auch ein bisschen was geschrieben, aber überwiegend war er halt als Editor tätig und er hat nur genau zwei Credits als Regisseur. Das eine ist diese Folge, das andere ist diese Folge aus der dritten Staffel, bei der ich auch immer Fragezeichen habe, was drin passiert, wenn ich den Titel höre, wer ist John? Ende dritte Staffel war das. Ich weiß, Leuchtewesen auf der Brücke so. Ja, aber auch nur mit diesem Bild verbinde ich damit was. Also diese Wer ist John-Folge und die sind seine einzigen beiden Credits, die er hat als Regisseur.
Schon.
Und sonst hat er halt bei Deep Space Nine und bei Star Trek viel geschnitten und auch ein bisschen mitgeschrieben. Und ja, das Drehbuch, das war eine Arbeit, die ging über Jahrzehnte bei dieser Folge tatsächlich. Da waren auch etliche Leute beteiligt, weil diese Folge ist ja ein Skript, was immer so liegen geblieben ist, weil man bei Star Trek die Phase 2 nicht so richtig zum Laufen gebracht hat in den 70ern, wer sich noch erinnert daran halt, ne?
Also beziehungsweise daran, dass es das nicht,
nicht
gab,
erinnert, also, dass aber das nicht gab.
An die Legende von Star Trek Phase 2, was der dann der erste Kinofilm wurde.
Genau, und dafür wurde diese Folge geschrieben, also eigentlich so ein bisschen für die TOS-Crew und das ist denen auch echt bewusst, das merkt man auch sehr stark, dass es eine sehr tossige Folge ist. Ja. Also da muss auch Kirk mal, Picard mal blank ziehen. Also. Und ich habe mich bei der ganzen Folge gefragt, wie hätte Kirk das gelöst?
Ne? Ja, man kann ja gewisse Rollen in dieser Episode, wir kommen gleich nochmal auf den Inhalt auch 1:1 austauschen. Also klar, der Kirk hätte am Ende da bei dieser Anhörung gestanden, hätte Fragen beantworten müssen und der Spock hätte da gestanden an Data Stelle und hätte Fragen gestellt.
Ja, witzigerweise war das aber nicht so, weil Spock in Phase 2 nicht geplant war, denn in dem Originalskript war es der Bordcomputer, der als unparteiische Stimme gewählt wurde. Also der sollte halt der Bordcomputer, der Enterprise sollte halt der Richter sein. Und somit ist das, dass es hier Data ist in dieser Folge, fast schon ein bisschen im Geiste der Originalvorlage, oder?
Ja, wenn man so drüber nachdenkt. Aber Spock hätte da trotzdem gut hingepasst.
Ja, definitiv, definitiv. Ja. Und hätte auch ähnliche Problematik damit gehabt. Aber Data fand ich sehr süß in dieser Folge, ehrlich gesagt.
Ja,
total. Ich kann Ihnen nicht garantieren, dass ich auf Ihrer Seite bin bei der Sache.
Nee.
So. Hoch auf Data in dieser Folge. Wie immer eigentlich.
Mhm.
Ach ja.
Ja. Gregor, du bist gerade schon so im Flow. Kannst du uns den Inhalt auch noch zusammenfassen?
Ja,
dich, freiwillig
ja genau. Gemeldet. Ich habe mich ein bisschen, also ich versuche es mal so ein bisschen. Es ist Sternzeit 44474,5. Wir befinden uns im Anflug auf den Planeten Ventax 2. Die Folge beginnt mit einer Holodeck-Szene, bei der der gute Data seine schauspielerischen Fähigkeiten versucht zu verbessern und zu erlernen, indem er der Geist der Weihnachten, also hier die Ebenezer Scrooge Story im Prinzip spielt. Er spielt das Scrooge, Humbug, Humbug, Humbug und wird begleitet von Picard, der ihm quasi so eine Art Feedback nach seiner Darbietung ergänzt. Und die beiden diskutieren danach so ein bisschen, wie Data die Schauspielerei lernt. Ne? Also er hat so Vorbilder, große Schauspieler, große Schauspiellehrer und er adaptiert da so ein bisschen was, aber er ist dabei, seinen eigenen Weg zu finden und nicht einfach nur bloß etwas zu kopieren, sondern so eine Art eigenen Weg der Darstellung zu finden, was auch von Picard kommentiert wird mit dem, das macht sie viel menschlicher, als es einfach nur bloß zu kopieren. Übrigens mit einem sehr tollen Kostüm. Übrigens ein super Set. Wir sehen so einen Geist und wir sehen halt Brent Spiner in dem Ebenezer Scrooge-Kostüm. Ganz, ganz großes Kino. Diese kleine B-Story wird noch einmal aufgegriffen. Die A-Story ist halt, dass der Planet Ventrax 2 sich meldet, weil da gibt es den guten Howard, Dr. Howard Clark heißt er, glaube ich, genau. Der gute Mann ist mit einer Forschungseinheit der Föderation da und die haben da ein bisschen das Problem, der ganze Planet scheint des Wahnsinns zu verfallen. Denn man fürchtet die Ankunft einer 1000 Jahre alten Vertragsstrafe. Denn das Volk hat vor 1000 Jahren mit der Gottheit, und das wird nicht so ganz, also mit einem sehr mächtigen Wesen, das Andra heißt, einen Vertrag abgeschlossen. Friede, Glück, Wohlstand und immer ein Sechser im Lotto. Dafür aber in 1000 Jahren Versklavung quasi.
Andra oder Andra?
Andra ist der Name. Adra. Oh Gott, Adra. Das könnte noch schwierig werden hier in dieser Besprechung. Auf jeden Fall.
Ich möchte es den Luzi nennen.
Genau, wird die Luzi. Die Luzi. Genau, die wilde Luzi. Auf jeden Fall, das Forschungs-, der gute Howard Clark, der wird noch an Bord geholt und dann aber kann man sein Team nicht finden und die sind als Geisel genommen worden. Man versucht mit der dortigen Regierung Kontakt aufzunehmen, die aber sagt, ja, wir haben jetzt hier im Prinzip nichts mehr zu sagen, weil die 1000 Jahre sind um und ab jetzt wird Adra, a.k.a. Luzi, wird jetzt kommen und die hat hier das große Sagen. Das Außenteam wird zusammengestellt, man versucht mit den Leuten zu verhandeln, um die Forschungsleute, das Forschungsteam zu retten. Da taucht Adra aka Luzi auf und sagt, hier 1000 Jahre sind um, hier ist der Vertrag.
Ich war an Karneval mal als Luzifer verkleidet, war eine meiner
besten. Das Bild habe ich gerade gesehen, Felo, witzigerweise.
Ein Angriffsfeld.
Weiter, bitte. Auf jeden Fall und besteht halt auf die Einhaltung dieses Vertrages. Glück und Wohlstand für 1000 Jahre und dann sind die halt denen ausgeliefert. Sie will auch gleich eine Liste der Produktivität und Effizienz der ganzen Mitarbeiter beziehungsweise der ganzen Bevölkerung haben und ihre Ankunft wird angekündigt durch bestimmte Ereignisse. Das ist unter anderem Beben und die Leute werden in den Träumen der Leute taucht sie auf und so. Auf jeden Fall kann sie, sie taucht auf und sie ist überraschend eine sehr heiße Frau. Ne? Und diese heiße Frau, Luzi, die hat das, die beweist halt, dass sie halt vermeintlich übernatürliche Fähigkeiten hat. Sie kann Leute verschwinden lassen, sie kann Erdbeben auf dem ganzen Planeten auslösen. Sie kann dann auch überraschend auf der Brücke der Enterprise auftauchen. Sie kann Leute mit Kraftfeldern zurückwerfen. Sie kann sogar die ganze Enterprise verschwinden lassen. Picard glaubt ihr natürlich nicht. Man versucht das natürlich in erster Linie erstmal das Forschungsteam zu retten, aber natürlich auch dieses Volk von dieser möglichen Versklavung durch Luzi zu befreien. Und da muss der gute Data diesen 1000 Jahre alten Vertrag mal mit dem ganzen Rechtssystem auf dem Planeten übereins legen, ob das alles so richtig ist. Und das ist so quasi, genau, das ist so ein bisschen Datas Aufgabe, der fühlt sich damit auch wohl und findet heraus, man findet dann heraus, nachdem Adra offensichtlich Gefallen an unserem Jean-Luc findet und dann auch noch die Enterprise als ihr Besitz ansieht, weil ihr gehört der Planet, die Bevölkerung, alles, was im Orbit ist. Dann verschwindet auch noch die Enterprise. Und jetzt ist nur noch der Picard, der Geordi, den ich irgendwie zwischendurch in der Handlung kurz vergessen habe, den sie aber offensichtlich auch auf dem Planeten gelassen haben, und Data zurück. Und man ist jetzt fieberhaft auf der Suche, wie kann man dieses Volk von dieser scheinbar mächtigen Gottheit, oder was ist sie überhaupt, trennen. Der gute Data hat aber eine Lösung in den Rechtstexten gefunden. Der hat gesagt, ah, Moment mal, es gab da mal einen klingonischen Häuslebauer. Ne? Der hatte mit dem Deal, der hatte nämlich einen Deal, der hat mal ein Haus gebaut, da gab es Streitigkeiten und da hat man gesagt, naja, weil man da so ein Deal, weil das ja so ein Wesen aus einem anderen Planeten ist, da muss man noch so einen extra Richter einfügen, also quasi eine unparteiische Position, die halt zwischen dem Klingonen und dem den da halt verhandelt. Und das, auf dieses Recht pocht der gute Picard und man entscheidet sich darauf, dass das Data macht, dass Data so die einzige mögliche unparteiische Person ist. Data kann aber auch nicht garantieren, dass er sich für Picard entscheidet, weil er sagt, hey, wenn ich ja als unparteiischer Richter auftreten soll, werde ich unparteiisch sein, weil ne, keine Gefühle, reine Emotionen halt. Ne? Dann gibt es eine gute Gerichtsverhandlung, die so ein bisschen hin und her plänkelt, aber überwiegend Adra schon ihre Macht zeigt. Mit jedem Mal, in der sie ihre Macht zeigt, ist der gute Geordi aber in der Lage, so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken und er stellt irgendwann fest, da ist noch ein Raumschiff im Orbit, das Raumschiff hat, jetzt wird es ein bisschen lame, hat anscheinend sowas wie eine alte romulanische Tarntechnologie oder etwas, was so ähnlich ist wie eine romulanische Tarntechnologie, die hat sich auf die Enterprise ausgedehnt und damit offensichtlich auch die Kommunikation unmöglich gemacht, darüber kommen wir später und dem guten Geordi gelingt es, dieses Signal quasi zu blockieren. Die Enterprise kann das Schiff entern und der gute Picard kann die Gerichtsshow bzw. die Gerichtsverhandlung zu seinem Vorteil verwenden, indem er die Tricks nun zeigt, weil seine Crew ja im Besitz des Raumschiffs von der guten Adra ist. Und nun kann er all diese Sachen machen. Den Teufel zeigen, die Gottheiten zeigen, hier die Erde beben lassen. Weil wir lernen ja auch in der Folge, so Erdbeben, so tektonische Ereignisse auf so einem Planeten zu erzeugen, das ist anscheinend beliebig möglich und auch kein Problem so global galaktisch für diesen Planeten im Laufe der Jahrhunderte. Also anscheinend ist das okay. Ja. Damit stellt sie sich raus, dass sie nur eine Hochstaplerin ist. ne, mit, und so eine Crew hat und schon 23 andere Identitäten hat und wahrscheinlich auch noch bei eBay bescheißt.
Ja. Ne?
Sie wird dann von dem Volk gefangen genommen. Sie wird bei dem Volk gefangen, von dem Volk dann quasi erstmal inhaftiert. Das Volk ist frei. Picard und Dale. Picard hat es um eine heiße Nacht gebracht, aber er verlässt dann trotzdem den Gerichtssaal mit diesen hammergeilen Stühlen, die wir da sehen im letzten Bild von dieser Szene, die ich total faszinierend fand und mich gefragt habe, wieso, wenn da vier Leute sind, es nur drei Stühle gibt.
Ich habe mir jetzt gerade, das klang jetzt gerade so, als ob er die Stühle mitnimmt. Er verlässt den Gerichtssaal mit den Stühlen unterm Arm, weil er die so toll fand. Nein, er lässt sie zurück. Aber das finde ich schön.
Das ist einfach ein Stuhlgang.
Ja, das habe ich auch. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wenn da vier Leute sind, weil es ist ja auch noch dieser Präfekt, also dieser Herr, also dieser bis dato, bis Adra auftaucht, dieser Herrscher dieser Welt mit dabei. Das sind vier Leute und drei Stühle.
Ja, aber Data sitzt ja hinter seinem Pult.
Ja, aber der hat ja auch einen Stuhl. Ist das, ach ja, stimmt. Man sieht aus dem Winkel, stimmt, man sieht nur die drei Stühle. Dann nehme ich es zurück. Ja. Dann nehme ich alles zurück. Es ist also eigentlich, es ist gar nicht so eine komplizierte Story.
Ach, echt?
Ja.
Ach, was?
Ja, prinzipiell so ein Viertel Bierdeckel, würde ich sagen.
Oh, ja, und, ja. Und ich habe sie im Speedrun runtergerattert.
Es passen noch eine Menge Kölsch auf dem Bierdeckel, ja.
Aber ich habe auch viele Fragen, die sich da ergeben haben, bei mir, ehrlich gesagt.
Dann stell mal eine.
Naja, also zu einem, dieser ganze Konstrukt basiert ja darauf, dass es vor 1000 Jahren dieses Volk gesagt, also da kam also irgendeine Gottheit, die hat denen irgendwie gesagt, ist hier 1000 Jahre Wohlstand, Glück und Harmonie und Frieden. Wenn ihr mir das unterschreibt, dann habt ihr das halt und in 1000 Jahren komme ich und ihr gehört mir dann alle. Ne? Wie, also wir wissen ja, wir erfahren ja später, das ist ja gar nicht passiert, sondern offensichtlich aus den Leuten selbst herausgegangen. Ja. Irgendwie so ein Mythos, der da, so eine Art Placebo-Gottheit. Mhm. Da hat wahrscheinlich vor 1000 Jahren irgend so einer gesessen und gesagt hat, hier, da ist irgendwie so eine Herrscherin, die hat mir gesagt, wenn wir das jetzt machen, dann wird das. Und dann tun wir uns mal zusammen und
die
zeigen,
ja,
dass wir das können.
Die hatten ja eine hochtechnologisierte Zivilisation,
genau,
vorher.
Die haben es aus sich selbst rausgeschafft.
Und da war irgendjemand schlau genug zu erkennen, das geht so nicht weiter. Und dann haben die sich zusammengesetzt und das getan und gemacht und geändert und darauf hat sich eine landwirtschaftliche Gesellschaft entwickelt und die Legende sagt, dass das vor 1000 Jahren Ardra war, die denen das versprochen hat.
Genau,
und das
also hat
geändert
sich quasi
hat.
Es gab also eine kulturelle Entwicklung und dann gab es wahrscheinlich irgendwelche Wut-Alexandra, wie heißt der Planet nochmal? Warte mal, ich habe das, Ventax. Oh Gott.
Ventax, ja.
Also dann gab es ein paar Wut-Ventaxianer 2, die gesagt haben, nee, das kann ich mit rechten Dingen zu tun haben, da ist sicher eine Gottheit mit dem Spiel.
Genau.
Und dann ist so ein Mythos parallel aufgebaut worden. 1000 Jahre ist ja eine lange Zeit. Aber wenn es so wäre, wie geil selbstlos das von den vor 1000 Jahren von den Ventaxianern war, zu sagen, also ich hätte dann auch gestanden, wenn da so eine Gottheit wäre und sage, und in 1000 Jahren, dann wird dein Volk versklavt. Sag ich mir, ist okay, kann ich mit leben. Also, jetzt mal ehrlich, weil das ist so, wie wenn du mir sagst, meine Felder würden verdürren.
Um da nochmal so ein bisschen den Twist auch zu Scrooge hinzubekommen. Also Scrooge wird ja von 3 Geistern heimgesucht, die ihn eben in seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft konfrontieren. Und die Ventaxianer werden von Ardra heimgesucht. Eben auch einer Figur aus der Vergangenheit, die auch noch behauptet, der Teufel zu sein. Und dann noch eben so eine alte Schuld einfordert. Also beide, also Geister und Ardra, nutzen dann irgendwie übernatürlich erscheinende Kräfte, um Angst zu erzeugen und eine Verhaltensänderung zu erzwingen.
Ja. Genau, das ist der Twist, das ist die Verbindung zwischen beiden Storys. Ja.
Weit hergeholt, aber
Nein, finde ich gar nicht. Sonst, diese Szene am Anfang wäre sonst nur ein dummer Gag, aber sie wird ja später, sagt ja Picard auch, dass mit Furcht führt, bei Scrooge, Furcht führt zur Änderung des Charakters.
Ich finde es halt ein bisschen eigenartig, dass sie die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens in dieser kurzen Szene, in der Data, da spielt Data, spielt Ebenezer Scrooge. Am Anfang der Geschichte, bevor Scrooge von den 3 Geistern der Weihnachten besucht wird, kriegt Scrooge ja nachts erstmal Besuch, so am Abend, kurz bevor er so ins Bett gehen will. Scrooge sitzt schon im Schlafrock und Nachthemd und Mütze da und dann kriegt er Besuch von dem Geist seines ehemaligen Kompagnons, der Jahre zuvor gestorben ist, Jacob Marley, und der macht ihm Angst. oder will ihm Angst einflößen, indem er ihm sagt, oh, ich werde hier gefoltert in der Hölle, im Jenseits, diese Ketten, die an mir hängen, und du wirst noch schlimmere Ketten tragen, wenn du dich nicht änderst, du hast noch Zeit, drei Geister werden dich besuchen. Und Data spielt halt Scrooge, und Data hat auf eine so komische Art Angst und quietscht herum und hat auch so eine ganz komische Übersetzung auf Deutsch. Also diesen Dickens-Text, den haben sie auf Deutsch erstmal so ganz falsch übersetzt. Wirklich falsch. Das ist einfach, eigentlich sagt Scrooge, das fängt damit an, dass Jacob Marley sagt, glaubst du nicht, dass es mich gibt? Und Scrooge sagt, ich glaube nicht, dass es dich gibt. Aber das ist so formuliert, dass sie Data das als Frage stellen. Tue ich nicht? Die haben das alles umgedreht. Das ist einfach falsch. Das kann man sich auf Deutsch, wenn man es einmal begriffen hat, wie diese Geschichte funktioniert, echt nicht anschauen.
Wie Kamerad Franklin.
Und dann wird das nur auf die Furcht reduziert.
Ja. Mhm. Ja, klar, das ist nur der eine Aspekt der Geschichte. Natürlich. Ja. Aber das ist der, auf den die sich halt im Großteil dieser Folge basiert. Also, weil wir sind uns ja einig, dass es diese Adra nie gab und nie gibt, sondern dass diese Entwicklung vielleicht auch mit ein bisschen Schubs von aus denen herausgegangen ist und dieses Volk diesen Weg gemacht hat und gesagt, vielleicht hat da ja irgendwie vor 1000 Jahren einer gesagt, hier, wir haben jetzt, ne, wir haben jetzt Glück und 1000 Jahre Frieden und pipapo.
Ich habe gelesen, dass in der ursprünglichen Geschichte sollte dann Adra oder wer immer diese Teufelsfigur dann war, kein Betrüger gewesen sein, sondern der uralte Geist irgendeines lange verstorbenen Bewohner dieses Planeten. Also tatsächlich eine übernatürliche Figur. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass wir eigentlich die ganze Zeit direkt von Anfang an sagt, Picard, Humbug. Er sagt, das ist eine Betrügerin, die kann nicht echt sein, das ist ein Schwindel. Und der Einzige, der blöd genug ist, zu glauben, dass das nicht, also außer den Leuten auf dem Planeten, ist Worf. Worf ist der Einzige, der zu doof ist, der abergläubisch genug ist, Adra, die sich dann auch als Klingonenteufel kurz zeigt.
Das ist auch geil. Fekir oder so ähnlich, von Gretor. Gretor, der klingonischen Hölle. Ich glaube, ich habe den Namen falsch ausgesprochen, aber was für ein geiles Design. Ja. Ne? Dafür, dass die den 2x2 Sekunden zeigen und so.
Absolut, sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so ein Klingone, der von Venom befallen ist. Also irgendwie der Kopf ist irgendwie so okay und dann so ein ganz merkwürdiger Mund vorne dran.
Er sieht aus wie das eine Alien in dieser Folge, wo Picard mit den drei anderen eingesperrt ist. Ja, ist ja noch, er ist doch mit drei dann eingesperrt und dann gibt's noch diesen alternativen Picard.
Genau,
ne, und er sieht aus wie der eine davon. Das Witzige ist, ich muss noch mal ein bisschen Trivia spawnen. Im Gleichgewicht der Kräfte aus TOS behauptet Kang, dass die Klingonen keinen Teufel haben, aber seine Methoden kennen. Hat er offensichtlich das Drehbuch noch nicht gelesen gehabt. 30 Jahre vorher.
Ich finde es ja faszinierend. Ich meine, wenn man diese Widersprüche, die wir erleben wieder mal eine Sache, die wir bei Star Trek ständig haben. Alle anderen Völker außer den Menschen haben eine komplette Monokultur. Die sind vollkommen eingleisig. Es gibt bei den Klingonen eine Religion, es gibt einen Glauben.
Alle Krieger.
Alle sehen irgendwie gleich aus, alle haben sie die gleichen Klamotten an oder glauben an das Gleiche. Also wenn Kang sagt, es gibt keinen Teufel, dann darf man jetzt nicht davon ausgehen, dass es bei den Klingonen vielleicht auch wie bei uns mehrere Dutzend verschiedene Religionen oder mehrere Hunderte, ich weiß nicht, wie groß die Anzahl ist bei uns, verschiedene Religionen und Mythen und Mythologien gibt und dass auch so ein Teufel nicht unbedingt ein Teufel ist. Wir haben das ja auch, also wenn Kang sagt, es gibt bei den Klingonen keinen Teufel, vielleicht ist er dann einfach ein sehr aufgeklärter Klingone, ein Atheisten-Klingone, der das sagt und die anderen Klingonen im Hintergrund bei diesem Essen stehen einfach sagen, naja, wenn der Chef das sagt, dem widerspreche ich jetzt mal nicht. Ich glaube zwar an den Teufel, aber der General sagt das, wollen wir mal nicht. Oder vielleicht ist er ja ein fundamentalistischer Klingone, der einer Religion angehört, wie bei uns das Christentum ja auch gesagt hat, ich bin Gott der Herr, du darfst keine anderen Götter neben mir haben, die jeden anderen Gott als nicht existent erklärt hat. Und wenn diese Religion, die der Kang anhängt, einfach gerade gesagt hat, es gibt keinen Teufel, dann behauptet er das als Fact. Das hat ja nichts damit zu tun, ob es den dann tatsächlich gibt.
Ja, aber das, was du gerade sagst, auch mit der Monokultur, das ist ja hier auch so ein Ding. Also eigentlich haben vor 1000 Jahren alle beschlossen, irgendwie jetzt nur noch Farmer zu werden. Das wird ja auch so gesagt. Also sie sind alle von heute auf morgen sind die zu Farmern geworden. Mhm. Also das ist natürlich in Star Trek irgendwie immer wieder so ein Ding, das vorkommt. Also vor allem so in der klassischen Serie auch immer wieder zu Tage erzählt wurde.
Am Ende landest du in der Hütte im Wald, ne? Das ist so. Also, aber ich möchte nochmal auf das eingehen, was Felo gerade gesagt hat. Bei TOS haben sich ja so vermeintliche Gottheiten meistens als Betrüger in irgendeiner Form schon rausgestellt. Ne? Irgendwie so Apollo oder hier Trelane oder so irgendwie, ne?
Oder Computer. Da war auch
mit Computer, ja. Also oft waren die dann Betrüger. Aber bei TNG ist denen ja durch Q durchaus gottähnliche Wesen, sind denen ja bekannt. Und es wird ja in der Folge sogar gesagt, vielleicht ist sie eine verstoßene Q. Wo ich mich gesagt habe, warum sollte die verstoßen sein? Der andere Q macht doch auch, was er will. Und ich musste sehr lachen, als Picard dann sagte, er hätte sich aber nicht mit Verträgen beschäftigt und so 1000 Jahre.
Aber auch so wieder auch reduziert eigentlich auf, also der Q hätte das nicht gemacht, aber es gibt ja noch andere und das wissen wir auch, dass sie diese Möglichkeit komplett außer Acht gelassen haben.
Erwähnen sie ja sogar. Und warum sollte sie ausgestoßen sein? Anscheinend können die machen die doch was sie wollen, irgendwie so ein bisschen.
Ja, und das ist halt der Aspekt von Christmas Carol von Ebenezer Scrooge, den ich sehr schade und vernachlässigt finde. Scrooge ist ein Skeptiker. In der Christmas Carol ist Scrooge zwar, also er wird als von Charles Dickens, er wird hartherzig und kalt und er hasst die Menschen und er hasst Weihnachten und er ist reich und habgierig und geizig. Aber ein Aspekt von Scrooge, der wird immer gerne vergessen, weil er halt nicht in das Bild passt. Scrooge ist ehrlich. Scrooge hält Weihnachten für Humbug. Und das ist nicht, wird manchmal als dummes Zeug übersetzt, oder als Albernheiten oder Weihnachten, das ist albern. Nein, für Scrooge ist Weihnachten ein Beschiss, ein Betrug. Er sagt, dass Weihnachten ist eine Täuschung, weil eigentlich seid ihr alle genauso materialistisch wie ich, nur an Weihnachten tut ihr plötzlich so, als ob heile Welt ist und alle Merry Christmas, alle sind merry und fröhlich. Dabei habt ihr überhaupt keinen Grund, ihr seid arm und ihr tut nur so. Ihr betrügt euch selber mit diesem Weihnachten. Das ist das, was Scrooge aussagt. Der hat eigentlich Weihnachten als das entlarvt, was wir ja heute auch haben. Dieses Kommerzfest, diese aufgesetzte Fröhlichkeit, diesen aufgesetzten Weihnachtsfrohsinn, der ja auch, ich meine, gut, ich habe wirklich mittlerweile ein ganz starkes Problem mit Weihnachten. Ich habe letztes Jahr zum allerersten Mal Weihnachten nicht gefeiert und es war das beste Weihnachten, das ich seit langem hatte. Aber ich habe auch seit meiner Kindheit dafür gebraucht, um endlich dahin zu kommen, weil ich auch schon als, keine Ahnung, Kind begriffen habe, dass Weihnachten nicht einfach nur diese wunderschöne Besinnlichkeit ist, sondern halt auch einfach ein Geschäft. Das ist Kommerz, das ist alles eine große Show.
Sehr stressige Zeit,
Und Scrooge erkennt das halt. Scrooge erkennt das in der Weihnachtsgeschichte und der ist deswegen skeptisch. Wenn Scrooge einen Geist sieht, dann sagt er erstmal, Schwachsinn, das ist Humbug, du bist ein Betrug, du bist entweder eine Täuschung, jemand will mich täuschen, oder ich selber, weil ich Verdauungsstörungen habe und Halluzinationen. Du bist ein Stück schlecht gekochte Kartoffel, ein Stück unverdauter Käse. There is more than, wie sagt das, wie heißt das, there is more of gravy in you than grave, also mehr Bratensoße als Grab. Ich gebe es zu, ich kenne die Geschichte, so weihnachtsabgeneigt bin ich nicht. Und ich habe neulich sogar tatsächlich die Verfilmung von 99 mit Patrick Stewart als Ebenezer Scrooge gesehen. Und das ist genial. Das ist wirklich großartig gespielt. Da kommt Brent Spiner leider nicht ran.
Er hat ja auch nur eine Szene.
Ja. Aber er hat ja hier auch diese Szene und er ist ja letztendlich auch ja erstmal nur Data. Also natürlich, genau. Es muss ja berücksichtigt werden, dass er ein emotionsloser Androide zu dem Zeitpunkt ist und nur versucht, eine Rolle nachzuahmen. Ich glaube, der richtige Brent Spiner, der hätte da gar kein Problem, das darzustellen.
Ja, das war jetzt auch nicht ernst gemeint. Ich weiß, was du meinst. Ich stimme dir da auch zu. Andererseits muss man auch wirklich sagen, Patrick Stewart hat diese Rolle so oft auf Bühnen gespielt, dass der 99, als der Film gefilmt wurde, kannte der das schon in- und auswendig. Und der spielt das mit solchen Nuancen, diese Rolle, die ich jetzt eigentlich am stärksten aus dem Disney-Zeichentrickfilm kannte, in der man Scrooge McDuck, also Dagobert Duck, als Ebenezer Scrooge gemacht hat. Das ist so meine stärkste Verbindung. Und dann, ja, vielleicht noch das, Kai, was du auch ganz, was du im Vorfeld gesagt hattest, was du mit der Christmas Carol verbindest. Den Muppet-Film.
Ja, auf jeden Fall für mich der absolute Lieblingsweihnachtsfilm, auch so rund um diese Charles Dickens-Erzählung. Ja, die Muppets Weihnachtsgeschichte. Mhm. Michael Caine als Ebenezer Scrooge, also auch der großartig gespielt. Vor allem das so rüberzubringen unter all den Puppen, die ja letztendlich auch so emotionslose Handpuppen nur sind, das auch eben glaubhaft rüberzubringen. Also da ist ihm so ein ganz wunderbarer.
Gerade Miss Piggy beleidigt.
Also worauf ich hinaus möchte, also für mich steckt in diesem Film der Muppets, auch wenn es prinzipiell nur Handpuppen sind, die beste Emotion, die ich in solchen Filmen je erlebt habe, weil ich eben auch mit diesem kleinen armen Frosch am Ende so nachfiebern und mitfiebern kann. Das ist einer der wenigen Filme, die mich emotional berühren.
Also das ist das, was die Muppets schon immer gekonnt haben. Die haben mich schon immer emotional berühren können. Das waren, bei den Muppets habe ich das immer sofort geschafft. Ich habe bei Zeichentrick, das lag jetzt nicht daran, dass ich Zeichentrick das als Beruf gemacht habe, sondern da habe ich immer den Abstand gesehen, das ist nicht echt. Und bei CGI-Animation auch nicht, aber die Muppets waren für mich immer echt. Ich weiß, dass das Puppen sind, aber die sind echt. Das sind echte Personen mit echten Gefühlen und allem. Ja. Das sofort. Und die Weihnachtsgeschichte, das ist von den Muppets ein ganz toller Film. Aber es ist halt auch eine Komödie und Patrick Stewart spielt das in der Verfilmung von 1990 sehr ernst. Und da steckt eine emotionale Tragweite drin, eine Tiefe, die ich bis dahin wirklich noch nicht erlebt habe. Das ist der Hammer. Das muss man sich wirklich anschauen. Das lohnt sich. Das ist enorm toll.
Der ist wirklich gut. Aber um nochmal die Rückkehr zu Star Trek zu schaffen, Ende von Die Weihnachtsgeschichte wird Scrooge ja quasi von seinem Geiz und seiner Verbitterung geheilt und prinzipiell zu einem besseren Menschen, beziehungsweise zu einem menschlicheren Menschen gemacht. Und ja, hier in dieser TNG-Episode wird die gesamte ventaxianische Gesellschaft von ihrer Angst und eben ihrem Aberglauben am Ende geheilt und auch in eine aufgeklärtere und bessere Zukunft geführt. Also es ist quasi eine Läuterung im ganz großen Stil, die hier auch über das Volk kommt.
Wäre geil, wenn die jetzt total verlottern. Nach einem halben Jahr Kriege, Hungern, Seuchen und so. Total jetzt nicht mehr diesen Druck im Nacken. Ne?
Ja. Überleg dir das mal. Das ist realistisch. Haben sie einen Freifahrtschein.
Bei TOS war das immer so. Captain Kirk reist ab und irgendwann geht alles kaputt.
Das wäre so eine Lower Decks-Folge, weißt du, so in der nie gekommenen sechsten Staffel, wo sie zurückkommen. Die sind danach total verlottert. Das wäre echt faszinierend.
Ich meine, man muss schon sagen, es ist ein sehr braver, zahmer Planet dafür, dass da gerade die Apokalypse tobt, dass da gerade Volksaufstand und alles. Ist sehr wenig los auf dem Planeten. Ja. Da laufen ein paar Leute, rennen, das sieht eher nach Stapellauf aus.
Ja, aber ich finde, dass diese Matte Paintings überraschend gut und solide gemacht für frühe 90er Jahre. Also wir sehen ja so diese von außen, also diese Pseudo-Erdbeben und dann siehst du so ein paar Leute über so, wie du schon sagst, so Stege, also quasi über Brücken und so laufen. Das haben sie halt so zusammengefügt mit so Matte-Painting-Hintergrund. Aber irgendwie fand ich das überraschend solide für eine Fernsehfolge in den frühen 90ern.
Das sah gut aus, aber es war wenig los für so einen noch recht aufgebrachten Planeten. Also da laufen irgendwie so fünf Hanseln irgendwie von links nach rechts, aber ansonsten.
Der Rest ist auf dem Feld.
Leute. Das ist eine Agrarkultur.
Das sieht ja noch nicht mal nach einem landwirtschaftlichen Planeten aus. Das ist eine von dieser ganz typischen Star Trek-Alien-Planetenoberfläche mit Städten aus. Ich glaube, das habe ich garantiert auch schon in mindestens einer halben Dutzend anderer Folgen gesehen, dieses Matte Painting. Und das ist alles sehr friedlich. Und die Innenräume, die wir sehen, die wirken auch nicht ländlich oder landwirtschaftlich. Und auch alles viel zu friedlich. Wir kriegen von diesem Aufstand, der da tobt, nur am Anfang in der Videoübertragung mit, auch weil die grieselt und wackelt. Und dann hören wir, dass die Leute das Labor stürmen. Das sind die Labore der Föderationswissenschaftler, die werden gestürmt. Aber die Amtsräume des Staatsoberhauptes, das nicht.
Nee, das ist aber erklärbar. Gelassen. Das ist ja, weil die versuchen ja bei denen, mit denen wegzukommen. Also, das sind ja die versuchen noch zu fliehen, die das stürmen. Ne? Weil Adra kommt und ich muss auch in meinen Notizen habe ich Andra und Adra immer wieder. Ich habe es immer wieder immer wieder hin und her gewechselt. Finde ich sehr konsequent an dieser Stelle. Ja, aber du hast recht, es sieht halt nach einer typischen TNG Matte Painting Zivilisationswelt aus. Trotzdem war ich angenehm überrascht, dass doch ein paar Leute vorne hin und her gelaufen sind und okay, es waren jetzt nicht viele, wie ihr schon sagt, aber war trotzdem ganz nett, ehrlich gesagt. Also mich ein bisschen überrascht.
Ich musste sehr lachen, als Adra hier da war und sagte, was? Ihr habt die Leute hier irgendwie gefangen genommen? Nein, die werden unverzüglich freigelassen. Ja. Da geht hinten der Chef geht aus dem Büro raus, 10 Sekunden oder 2-3 Sekunden später ruft schon die Enterprise an, sie haben es geschafft. Und so, Moment mal.
Nee, das war super.
Bemerkenswert, oder?
10 Minuten lang hat er gesagt, ich kann...
Geißeldrama und alles, was passiert war, war ein Anruf von Friedrich Merz, lass sie mal frei. Denke ich mir auch,
Aber das war wirklich super, weil 10 Minuten uns dieser Typ uns erzählt hat, kann ich nichts machen und so, keine Ahnung und so dann die wurden jetzt und dann ist alles so, wird sofort gemacht und so, ne? Und dann hat er genau klar gesagt, sie haben sie freigekriegt. Dann sagt er noch diesen tollen Satz zu Picard, Gott sei Dank. Und Picard sagt, Gott hat damit nichts zu tun gehabt. Also über Picard musste ich an einigen Stellen wirklich lachen in dieser Folge. Weißt du, wie er sagte, Gott. Aber noch mal ganz kurz zu Adra. Ne? Mhm. Ich finde die toll. Ich finde die wirklich für so einen Antagonist, für so eine Folge, die hat auch so ein gewisses Joie de vivre, das gewisse je ne sais quoi. Wenn sie auftritt, dominiert sie sofort die Szene. Und ich finde die Schauspielerin, die sie spielt, Martha Dubois, heißt sie, ist leider 2018 Dubois. Verstorben.
Dubois.
Schneid das Klo. Dubois. Du hast ja wie so 90er Jahre Eurodance-Band.
Dubois. Also, Dubois in Back in Town, ja.
Ich finde die wirklich gut. Und sie dominiert auch jede Szene und sie kann alles tragen auch. Also wirklich ganz groß. Also am Ende der Folge habe ich gedacht, Picard, ich weiß nicht, hätte vielleicht doch zumindest einen Tag mich unterworfen. Also einen Tag hätte ich vielleicht, dann hätte ich gesagt, hier Geordi, sollen wir das schon mit dem Schiff? Nee, ich komme klar. Ich melde mich später.
Also, unterworfen, ja.
Okay. Unterworfen. Also. Ja, jeden Tag gewartet, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich komme klar.
Aber Maika wird's verstehen. Die hat schon eine ganz gute Präsenz. Also das muss ich zugeben, aber sie ist teilweise leider ziemlich klischeehaft aufgebaut. Also natürlich die Frau, die bei Picard nachts im Quartier auftaucht und ihm so ein bisschen um den Finger wickeln will, das ist eindeutig eine Geschichte, die auch aus den 60er Jahren hätte stammen können.
Aber da hätte Kirk nicht versucht, aus dem Ding rauszukommen. Der wäre niemals ab, wenn er nicht versucht zu fliegen.
Nein. Ne?
Aber immerhin auch hier wieder Christmas Carol. Scrooge wird ja auch nachts im Schlafzimmer von den Geistern heimgesucht. Das passt auch irgendwie. Aber das Tossartige steckt wirklich so dermaßen tief in dieser Figur drin. Ihre ganze Art, sich zu geben, schon, also nicht nur im Schlafzimmer von Picard, sondern auch unten auf dem Planeten, als sie zum ersten Mal in Erscheinung tritt. Allein ihr Auftritt, das wird dann sogar musikalisch mit einer Musik untermalt, mit so Klängen, die richtig aus TOS stammen könnten. Das ist so richtig TOS-Musik, wenn die plötzlich auftaucht. Das ist so ein richtiger, echter TOS-Auftritt. Das ist so übertrieben.
Also bei dieser Szene ist auch wieder dieses Schlafgewand, was Picard da anhat, diese kurze Hose. Dieses,
sieht auch so nach Ebenezer Scrooge aus.
Scrooge hat ja ein Nachthemd, trägt ja ein Nachthemd. Ich hätte es übrigens schön gefunden, wenn Data schon einen auf Method Actor macht, dass er dann die ganze Folge bitte über in dem Scrooge-Kostüm rumläuft.
Ja, das wäre geil.
Das wäre schön gewesen. Der hätte die ganze Zeit dieses Kostüm nicht aussehen müssen, sich die ganze Zeit auch wie Scrooge benehmen müssen. Stell dir mal vor, bei der Gerichtsverhandlung und allem hätte sie Scrooge benommen.
Also auf jeden Fall dieses Kostüm von Picard, also sein Schlafgemach.
Ja.
Da also das ist schon, also diese kurze Hose, dieser Riker-Gedächtnis-V-Ausschnitt, den er da vorne dran hat. Also das ist ja ganz große Kunst. Und wie er dann aber, wie gesagt, Kirk wäre nicht abgehauen. Was mich an der Szene irritiert hat, war, sie steht ja da so in der Tür und so und hey, könntet ihr, ne, du bist so ein Widerpost. Und das macht mich immer, meinen Männern mag ich das, wenn sie anfangs ein bisschen widerporstig sind. Und dann versucht Picard ja, das Quartier zu verlassen. Über wie weit ihre Macht geht, da müssen wir unbedingt nachher nochmal reden. Mhm. Die Tür geht nicht auf und dann sagt sie, ich kann dir auch jeder aus deinem Crew bieten. Und dann verwandelt sie sich in Troy. Und dann habe ich mich gefragt, ob Troy eine Fantasie von Picard ist. Weil erst habe ich gedacht, okay, Beverly war, das war eine der Folgen, wo sie Gates McFadden nicht bezahlen wollten. Und so, aber Gates McFadden war ja doch da. Oh ja. Denn die durfte, sie auf der Brücke war, wo Worf seinen heldenhaften Anmarsch gemacht hat und dann zurückgeschleudert wurde, also ein bisschen zurückgeschubst wurde von diesem Kraftfeld, war ja sofort Crusher neben ihm und hat ihn gescannt. Und
ja, so. Aber das ist ja eigentlich ein Hinweis darauf, dass Adra eine Betrügerin ist, denn die echte Adra hätte die Gedanken gelesen, hätte gewusst, dass Picard auf Crusher steht und nicht auf Troy. Einfach nur die gesehen, die das engste Kostüm und den tiefsten Ausschnitt hat und dachte, oh, die, als die komme ich und dann darf Troy Picard auch so mit der so lasziv mit dem Finger über in diesen V-Ausschnitt fahren. Das ist,
nicht grauen.
Ich war bei dem Erstauftritt von Adra super, also irritiert, denn das Erste, was in der Regel ich erwartet hätte, dass irgendeiner einen Tricorder mal zückt, so wie Spock es getan hätte, mit Sicherheit in der Szene, und mal gescannt, was ist denn das da jetzt gerade? Also ich habe irgendwie hier den Spock am Rande gesehen, der sobald die aufgetaucht ist, auf seinen Dingen ein bisschen umgedreht hat und erstmal gescannt hätte. Hat ja keiner gemacht. Warum?
Hier waren sie ganz verwirrt, weil die Szene ist mir nämlich auch aufgefallen, weil Data den Phaser zieht. Data zieht den Phaser, Worf steht einfach da. Also Worf ist anscheinend sofort, als er Adra sieht, in Duldungsstarre verfallen. Data hatte die Hand voll mit dem Phaser, den er dann nicht normalerweise ist es doch Worf, der den Phaser zieht und so halt.
Ja, und Data hätte den Tricorder zumindest mal zu nehmen müssen. So hätte es gepasst.
Ja, auch auf der Brücke. Also sie hat ja die Fähigkeit, sich offensichtlich auf die Brücke zu beamen. Und dann als Crewmitglied, also wie gesagt, wir müssen mal über diese Fähigkeiten reden. Mit dem Wissen, dass sie nur eine Betrügerin ist, die irgendwie so ein Schiff mit einer Crew hat und irgendwie eine schlechte Kopie der romulanischen Tarnvorrichtung hat. Ihre Kräfte, die stehen einfach in keinem Verhältnis zu dem, dass sie eine Betrügerin ist. Und ich fange noch nicht mal an von dem Auslösen der Erdbeben auf Augenwimpernschlag. Auch, dass sie einfach auf die Brücke sich beamen kann, Kraftfelder erzeugen kann, Türen verriegeln kann, also und die Enterprise verschwinden lassen kann, weil sie ihre Tarnvorrichtung ausgeweitet hat, dann wie wir später waren, warum können die dann nicht funken? Und das ist völlig unglaubwürdig. Also wirklich.
Ja, das haben die erklärt mit dem Funken. Das haben die auch unterbunden durch dieses Kraftfeld. Aber was du gerade sagtest, dass die sich plötzlich in ein komplett anderes Crewmitglied auch mit der Optik, so mit der Frisur irgendwie verwandeln kann. Aber auch das kann ich zumindest ein bisschen verstehen, denn ja, sie haben diesen ursprünglichen Crewman an der Stelle ja einfach weggebeamt. Also der erscheint ja später auch wieder und ist sehr irritiert.
Das ist ein Typ,
genau. Und vorher hat sie ja auch schon mit Illusionen gearbeitet, wie dieser Klingonenteufel und so. Also scheinbar ist das einfach wie so ein Programm, das sie da so holographisch abspulen kann. Aber sie hat ja auch eine Crew und die arbeiten im Hintergrund vermutlich immer an diesen Optiken, während sie eigentlich so der Showmaster des Ganzen ist. So habe ich das verstanden.
Ja, ich hab die ganze das ist ein bisschen schade, dass man das so wenig sieht davon, von dieser
Crew. Ja, ich habe die ganze Zeit an diese Voyager-Folge Lebe flott und in Frieden gedacht, wo die Voyager-Crew kopieren. Und da ist es irgendwie glaubwürdig, dass sie dann so diesen Mythos ausnutzen und so ein bisschen zeigen, was sie mit ihrer Technik halt darstellen können, was sie von der Sache so gehört haben. Hier steht das, finde ich, diese Fähigkeiten, die sie hat, in keinem Verhältnis zu der Auflösung, dass da irgend so eine Bande, die da irgendwie Betrügereien durchführt mit einer schlechten Kopie einer Romulanischen. Das heißt, die Romulaner, die ja dann eine bessere Version haben, die können solche Fähigkeiten auch machen mit Ausdehnen.
Ja,
aber
sie hat ja auch die Möglichkeit, diese Befehle per Augenblinzeln zu geben, dass das, was sie dann alles so an Tricks auslöst. Also per Augenblinzeln Erdbeben auslösen. Und sie erklären ja auch schon, wie das am Anfang bei dieser Konferenz, wie das möglich ist, zum Beispiel mit einem Traktorstrahl auf die tektonischen Platten Erdbeben auslösen, Transporterstrahl. Also Picard erklärt das Worf, der sagt, was ist denn mit ihren Kräften? Und Picard sagt, Worf, sei mal nicht so ein Idiot. Wir haben selber diese Kräfte. Wir können beamen. Wir haben holographische Techniken, wir können Traktorstrahl einsetzen, wir können, also er sagt nicht, also Worf sei kein Idiot, aber er drückt das ziemlich stark aus, dass Worf wieder mal der Dumme vom Dienst ist, leider, der sowas nicht versteht, weil es ist halt das Clarksche Prinzip, Technologie, die hoch genug ist, kann nicht von Magie unterschieden werden, nur die Enterprise könnte das alles auch, was so ein bisschen den Moment in dieser Gerichtsverhandlung später macht, wenn Adra Picard fragt, können Sie das erklären, was ich alles gemacht habe mit den Erdbeben und alles? Und Picard sagt, nein, doch, könnte er. Er kann es nicht beweisen, aber er könnte es erklären. Er muss halt, er erklärt es halt nur deshalb nicht, weil er dann am Schluss die Tricks von Adra selber anwendet und das natürlich viel effektiver ist. Aber er hätte es erklären können. Und das macht so ein bisschen schlecht die ganze Sache für mich.
Ja, die Szene mit Worf, die du gerade sagtest, da ist Worf natürlich auch so ein bisschen der Holzkopf der Woche, der den Leuten, die vielleicht zum ersten Mal gerade bei Star Trek einschalten, erklärt bekommen, ja, die Technologien sind hier in diesem Universum eigentlich vorhanden. Das tut ja quasi Picard. Er erklärt nochmal den Leuten, die das nicht kennen, welche Technologien zur Verfügung stehen. Wir können beamen, wir können dies und jenes machen. Also dafür ist das eigentlich, glaube ich, da. Und
ja, stimmt.
Sehr schockiert bin ich am Ende, dass dann Picard auch gleich mal die Erde beben lässt. So eine ganze Minute. Und dann noch sagt, hier, Adra, dann stell das doch mal ab jetzt. Oh, kann ich nicht. Und die Erde bebt. Also man muss sich das mal vorstellen, wie absurd diese Szene ist. Das hätte doch der Picard nie gemacht. Irgendwie diese Menschen, also nicht manchen, also diese Lebewesen auf diesem Planeten dazu gefährden durch Erdbeben. Ich dachte, da wäre jetzt einer erschlagen worden, durch was heruntergefallen irgendwo.
Ja, irgendein Typ auf dem Staudamm. So, weißt du? Nee, das habe ich mich bei dieser ganzen Folge gefragt, weil so gesagt wird, so, das ist so wie eine kurze und hat keine weiteren Auswirkungen. Das kann ja nicht sein. Also solche Erdbeben global, planetar, ne?
Tausende, also dass Tote, die Antagonisten das machen, okay, aber doch nicht Picard am Ende. Warum macht der das denn?
Selbst wenn das noch so lokal zentriert ist auf diesen Raum oder so, das ist immer ein Risiko, dass da was passiert ist, hätte Picard nicht machen können.
Nee,
nicht machen dürfen. Also das ist untypisch, das passt nicht zu ihm, das stimmt.
Ja, da war ich so ein bisschen schockiert.
Das ist nicht mein Picard.
Aber man sieht eigentlich an jeder Facette dieser Episode, sieht man, dass sie eigentlich auch überhaupt nicht für TNG gedacht gewesen war. Wie gesagt, also das hätte vielleicht ein Kirk gemacht, der wäre vielleicht eher noch so drauf gewesen. Ja, selbst der vielleicht eher gar nicht so. Also der hätte es noch eher gemacht als Picard, aber ja, ich weiß nicht. Also irgendwie... Die Folge hat insgesamt natürlich sehr viel Spaß gemacht, weil sie so ein bisschen trashig ist. Mhm. Also eben auch diese Geschichte an sich mit diesen Leuten, die da hinkommen und eigentlich die anderen über den Tisch ziehen wollen. Ja, also das ist ja prinzipiell die Grundgeschichte. Das hat schon Spaß gemacht, wobei ich mir da in gewissen Teilen auch zumindest von Picard gewünscht hätte, dass er zumindest am Anfang das so ein kleines bisschen eher abgekauft hätte, vor allem da er ja auch so Qs durchaus schon kennt und der nicht so der hundertprozentige Zweifler gewesen wäre.
Das wäre halt auch dann wirklich die Dickens, die Scrooge-Nummer, der ja auch, der skeptisch ist und dann aber eben erleben muss, dass die Geister echt sind.
Genau,
und es ist hier einfach
hier nie die Frage, dass also die Weihnachtsgeister in der Weihnachtsgeschichte sind echt, aber die Adra, die Teufelin, die kann nicht echt sein, ja. Also ist es auch nicht. Und das, diese Bekehrung dieser Skepsis, ich hätte wenigstens, ich weiß nicht, ob es mir besser gefallen hätte, wenn sich herausgestellt hätte, dass das wirklich ein übernatürliches Wesen ist, hätte man eine ganz andere Geschichte geschrieben wahrscheinlich oder schreiben müssen. Aber dass Picard das überhaupt nie in Betracht zieht, dass es ist auch okay, weil es auch zu Picard passt, aber ich finde es so schade, dass man hier eben nur diese Anfangssequenz mit der Christmas Carol, mit der Dickens Weihnachtsgeschichte, das ist einfach ein bisschen, da haben sie ein bisschen was verschenkt, dass sie das Ganze nur auf die Angst reduziert haben. Klar, es ist wichtig für die Geschichte, dass Adra den Leuten Angst einjagt, aber sie haben für mich einen Aspekt dieser Christmas Carol einfach unter den Tisch fallen lassen. Und das ist so eine kleine Klitzekleinigkeit, die mich stört, die ich gerne gehabt hätte. Wenn sie schon, und Weihnachten ist ja nun wirklich in Star Trek als Feiertag sehr stark unterrepräsentiert. Ja. Tanja hat uns neulich eine Liste geschickt. Die haben bei Trekkipedia eine Folge darüber gemacht, über Feiertage bei Star Trek. Eine lange, lange Liste mit allen möglichen verschiedenen Feiertagen, reale und fiktive und alles. Und Weihnachten
kommt. Ja, aber überhaupt, dass so viel Feiertagsfolgen ist, damit irgendwo irgendein Bezug ist zu irgendeinem Feiertag.
Der Picard-Tag.
Hört Trekkipedia, es ist immer gut.
Hört Trekkipedia.
Ja, die Folge, also auch alle anderen sind natürlich sehr zu empfehlen. Ja. Ja. Also, Felo sagt es ja gerade schon, also man hätte diese Folge ja locker auch zu einer wirklich so eine Art Charles Dickens-Folge machen können, dann wäre Adra halt nicht nur die eine sexy Frau gewesen, sondern hätte sich vielleicht in drei verschiedene Wesen irgendwie verwandelt, die dann irgendwie so ein bisschen zumindest die Geister der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Weihnacht so ein bisschen repräsentiert hätten. Und Picard hätte dann irgendwann durchschaut, Moment mal, das kommt mir so bekannt vor hier, das basiert doch auf dieser Geschichte. Und dieses Volk hätte das natürlich nicht gekannt. Also auf die Art und Weise wäre es ja spaßiger gewesen. Also Adra irgendwie so als so ein falscher Geist der Weihnachten, der eigentlich ja nicht zur Läuterung, sondern zur Unterwerfung kommt. Ja,
andererseits kann ich mir aber vorstellen, dass der gute Pat Stewart damals gesagt hat, die Idee so ist ganz gut, wie ich angesext werde und so und mich hier, sie ist ja hart, sie sext ihn ja hart an mit die Nacht seines Lebens und Pipapo und so und alles, also
Da hast du was verpasst, was ganz Schönes verpasst. Ja,
genau. Du, deshalb da, ja, da hätte aber ich ist auch gesagt, Jordi, machen wir morgen.
Ich fand es so ein bisschen peinlich, die Nummer, als sie steht da im Negligé bei ihm, in seinem Quartier. Und dann sagt er ihr, du bist ja viel zu plump, das ist ja viel zu direkt. Er war voll bitchig, und so. Ne? Ja, ich kann auch anders, ich kann auch die ideale Frau für dich sein. Und dann sehen wir schon wieder so eine viktorianische, hochgeschlossene Frau, als ob das die ideale Frau für Picard ist. Der wird immer so hingestellt, als ob viktorianische halt so seine Ideal sind. Das finde ich immer so ein bisschen, immer gleich so das Gegenklischee dann. Ja,
aber ich fand ihn aber auch echt ein bisschen bitchig in der Stelle. Ne? Also hören Sie mal zu. Wo ist denn da der Auftrag neues Leben und neue Zivilisation? Ne, da hat er gesagt, oh nee, so eine wie du. Nee.
Was ich faszinierend fand, die beamt ihn ja runter auf den Planeten in das Labor, wo dann Geordi und die anderen stehen.
Das ist herrlich.
Im Schlafanzug. Und Picard ist da, das ist wunderbar, es ist da auch peinlich berührt und schicken Sie Data und er soll mir eine Uniform mitbringen.
Eine Uniform?
Ja, weil sie kann sogar den Transporter blockieren. Ne? Also,
aber wisst ihr, es ist ihm peinlich, dass er da unten im Schlafanzug im Büro steht. Aber ist euch das eigentlich klar geworden, was er machen wollte, als er sein Quartier verlassen hat? Der wollte sein Quartier verlassen im Schlafanzug. Ja, der Captain der Enterprise wäre im Schlafanzug in diesem kurzen Höschen einfach auf den Flur gerannt. Der hätte sich ja auch einen Morgenmantel überziehen können. Nein, der wollte im Schlafanzug nach draußen gehen und nur das, weil die Tür nicht aufging, ist ihm die Peinlichkeit erspart geblieben, dass seine Crewmitglieder ihn da in der Unterbuchse gesehen haben. Das sind aber verschiedene Sachen.
Da war es erstens mal Bettflucht in dem Moment und er wollte ja aus einer unmittelbaren Gefahrensituation, nämlich missbraucht zu werden, eventuell heraus und dann wäre das ja seine Crew-Leute gewesen, während er da unten ja bei diesen fremden Forschern da unten gestanden hätte, die noch nie solche Beine gesehen haben und so, weißt du, die gesagt hat, am besten ist der Typ, der hinten steht, an diesem riesigen grünen Teil, der guckt einmal so nach vorne und so, weißt du, aber ich kann ihn da verstehen, aber dass Adra ja auch den Transporter der Enterprise, also diesen Beamvorgang verhindern kann und Data ihn mit diesem kleinsten Shuttle der Welt abholen muss, da fragt man sich, warum ihn denn Data abholen muss, was ja nur ist, damit der Rest der Story gemacht wird, damit die beiden noch da sind für diese Verhandlung. Ne, sonst würde man, ja.
Habe ich mir dann auch, genau das war auch meine Frage.
Dieses kleinste Shuttle der Welt, ne, wo die so direkt mit dem Rücken an dieser Wand sitzen und so und Data dann so, ja, ich habe das alles ja nochmal gegengecheckt und pipapo. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde so gerne, hätte gerne eine Folge gesehen von diesem klingonischen Häuslebauer, der damals gesagt hat, ey, ich bin nicht so der Krieger, ich baue lieber mal auf Ventax 2 ein Haus, aber wenn die mich nicht bezahlen und dass da Fusch am Bau gibt, dann bin ich, da wäre ich, dann gehe ich vor Gericht. Also die Geschichte von dem Häuslebauer, weißt du, da wird nie wieder ein Stufochor gesungen.
Ja? Vor Gericht? Das war der Großvater von Worf. Nach der Gerichtsverhandlung Kirk und McCoy. Das war jetzt der Höhepunkt meiner Gerichtslaufbahn. Jetzt werde ich Hausbauer auf Ventax 2. Wir haben gerade den Kontakt hergestellt. Als er nicht bezahlt wurde, hat er nicht wie ein Krieger reagiert, sondern wie ein Anwalt. Weil er einer war.
Das wäre wirklich geil, wenn es diese Geschichte gäbe, irgendwie die Geschichte des klingonischen Häuslebauers auf Ventax 2. Weißt du, das ist, und der hat die Lösung gebracht, dass man dann dieses Gerichtsverfahren, weil ein Beteiligter in der Außerirdischen aus Sicht der Ventaxianer halt beteiligt war, dass man dann dieses Schiedsgericht gemacht hat, wo ich auch mich gefragt habe, okay, der einzige Unterschied zu einem normalen Gericht ist ja, dass im normalen Gericht ist halt auch nur ein Richter, eine unparteiische Person, aber find mal so jemanden und so, ne? Und deshalb Data. Aber ich muss sagen, Data ist, da ist es ja auch so, dass sie ja recht hat, wenn sie sagt, warum soll sie sich denn darauf einlassen? Sie hat doch nichts zu gewinnen. Ne? Und dann sagt ja Picard, oh, doch, ich könnte dir zeigen, ich weiß, wo der und der Schatz ist, sagt er. Wo kommt denn das auf einmal her? Und dann sagt sie, dieser Schatz, aber das mit dir buddeln? Das
ja, haben wir auch gefragt.
Da dachte ich mir, Picard weiß, wo irgendwo ein Schatz, der hat so eine Karte, wo so ein X drauf ist und sagt so, okay. Aber dann sagt er,
wenn sie allmächtig wäre, wüsste sie das selber.
Ja, habe ich mich auch.
Schon mal. Ne? Ach,
das ist bestimmt so eine Karte von Wasch oder sowas.
Das ist der Ort, wo Wasch auf mich wartet. Ne, da habe ich ihr gesagt, warte auf mich. Ich komme am 5. Tag des Sonnenaufgangs.
Aber zurück zu Picard. Also während die Geister ja irgendwie Scrooge auf den richtigen Weg führen, übernimmt Picard hier diese Rolle eigentlich für die Ventaxianer. Also er fungiert so als die Stimme der Vernunft und eben, ja, ist eigentlich so dieser Skeptiker hier so ein bisschen. Also von dieser Gottheit. Also man könnte ihn quasi als den wahren Geist der Weihnacht dieser Episode so ein bisschen bezeichnen. Also nicht übernatürlich, sondern eher humanistisch, weil er zeigt den Bewohnern dort, dass sie selbst ihre Zukunft in der Hand haben und sich eben nicht von alten Ängsten oder Verträgen fesseln lassen müssen.
Er erinnert sie wieder dran, weil das ist ja die Auflösung, denn das haben sie ja damals vor 1000 Jahren gemacht. Schon, ne? Also ich finde
dass die Botschaft.
Ich finde das geil, wo er den Präfekt, ich weiß, wie ist immer, weil ich ihn den Präfekten nenne, aber nein, wie heißt denn nochmal der Akos Jared, ne? Akos Jared, genau. Genau, ja, der sagt, wie ist denn das damals so in diesem Gerichtsverhandlung, wie ist denn das damals so abgelaufen? Also, die hat euch ewig 1000 Jahre Glück und Friede und Wohlstand und immer ein Sechser im Lotto geschenkt. Wie genau hat sie das denn gemacht? Wir haben dann eine Regierung gegründet und die hat eine Verfassung beschlossen und die hat das Volk ratifiziert. Oh Gott. Egal.
Tapeziert, ja.
Auf jeden Fall sagt er, und Adra hat dieser gesagt, wie sie das machen soll. Nö, nö, das haben wir schon selbst gemacht. Okay, und dann hat sie irgendwie alle eure Waffen vernichtet. Nein, nein, das haben wir gemacht, nachdem wir gesagt haben, wir brauchen die nicht mehr, nachdem wir Friedensverträge gemacht haben. Und, ja, und dann hat sie also hat sie euch Nahrung gegeben. Nein, nein, wir haben uns zur Landwirtschaft bekannt und dann hatten wir genug für alle. Also an all diesen Sachen war sie ja nicht beteiligt. Ja,
wäre super gewesen. Wäre super, wenn Picard gesagt hätte, fällt euch was auf? Das wäre geil,
wenn er da gesagt hat, und da zitiere ich das Leben des Brian, was hat Adra eigentlich jemals für euch getan? Sie hat uns das Aquädukt gegeben, wie es hier früher ausgesehen hat. Geil wäre, wenn Jared gesagt hat, hier konnte man früher gar nicht rausgehen und so. Ne? Und also, was genau hat Adra jemals für euch getan? Aber da ist Picard noch sehr stark in diesem Prozess. Dann später, wo dann dieser Signature-Move wahrscheinlich für den Teaser gemacht wurde, dass sie auch der Teufel ist. Sie ist der Teufel. Weil das sagt ja am Anfang der gute Howard Clark. Der ist übrigens auch eine nette Nebenfigur, muss ich sagen. Der ist ja am Anfang der Einzige irgendwie, der im Transporterstrahlen noch gerettet werden konnte, bevor der Rest entführt wurde seiner Leute. Der sitzt dann da.
Ja. Auch so ein Moment. Die anderen bleiben einfach unten und Picard sagt dann zu Riker, kümmern Sie sich mal darum, das ist durcheinander zu entwirren. Ach, die lassen die jetzt einfach unten. Die hätten die doch auch irgendwie lokalisieren und nochmal versuchen können, den Rest von den Wissenschaftlern rauszuziehen.
Oder die gleich mit ihm hochziehen für alle Fälle. Hochbeamen, also die mit hochbeamen, damit man um die Situation zu bewerten. Und dann könnte man sie ja wieder runterschicken. Aber er hat ja den.
Ja, man hätte einfach mal alle hochbeamen können, genau. Also auch die Leute, die da in das Labor eingedrungen sind.
Aber auch was ich hinaus wollte, ist, dass dieser gute Howard Clark dann im Bereitschaftsraum von Picard sitzt und seine Gesichtsmimik ist so super, wenn er sagt, ja, und dann, da ist jetzt eine Massenhysterie ausgebrochen. 1000 Jahre sind da irgendwie um und die glauben, jetzt kommt jetzt Adra und wird die versklaven. Wer ist denn Adra? Ich glaube, der Teufel. Und dieser Blick von ihm, ich glaube, es ist der Teufel. Und dann diese Kamera, diese Fahrt auf Picard und dann Abspann. Das ist großartig, ehrlich gesagt. Ich glaube, der Teufel.
Aber was nicht so großartig war, also wir sahen ja diesen Klingonenteufel in Anführungszeichen und als dann sie sich später in diesen Menschenteufel verwandt, da musste ich eher lachen, weil das sieht so trashig billig aus im Vergleich zu dem, was man uns hier vorher mit Fekir gezeigt hat. Also der sah einfach nur scheiße
aus. Der rote Pulli war geil, ne?
Es ist erstaunlich. Eigentlich war das ein richtig gutes Make-up. Ich habe da wirklich nochmal genau nachgeschaut. Die Zähne, die der hat, das sind so Hauer, die von unten. Und eigentlich ist alles richtig gut. Aber es sieht total billig aus. Es sieht total scheiße aus.
Das Kostüm sieht scheiße aus. Ja.
Also da sah ich an Karneval besser aus, möchte ich jetzt einfach
mal sagen. Aber das hat ja vorhin eine Nominierung für ein Emmy eingebracht. In der Kategorie Bestes Kostümdesign für eine Serie, muss man schon sagen.
Aber doch hoffentlich nicht wegen dem Teufel.
Wegen Fekir.
Ja, so spricht man so aus. Also dem auf jeden Fall. Bei dem Teufel hat mich einfach, das sieht aus wie so einen roten Pulli über einer roten Hose. Also es sieht einfach so.
Ja, wirklich.
Also, dieser Strampelanzug, den der anhat, das sah wirklich furchtbar aus. Es ist halt auch schön, sie sagt, ach, der Teufel, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Teufel ist halt auch nicht gleich Teufel. Teufelsfiguren können auch alles Mögliche sein. Dieser Teufel, der klingonische Teufel, scheint ja auch nur ein Hüter der Unterwelt zu sein. Also das muss nicht unbedingt der Verführer sein, wie jetzt, es gibt ja auch bei uns in den Mythologien, und in den Religionen, da sind ja die Teufelsfiguren auch unterschiedlich. Ich habe mal ein bisschen geschaut. In der jüdischen Religion ist der Teufel ein Engel Gottes, ein Werkzeug Gottes, ein Verführer. In der christlichen Mythologie ist der Teufel der Gegner Gottes, der gefallene Engel Luzifer. Was der klingonische Teufel da in Anführungszeichen hat, das wäre vielleicht das Äquivalent zu Hades aus der griechischen Mythologie, der Gott der Unterwelt, der die Seelen knechtet und foltert. Oder Osiris, glaube ich, ist es bei den Ägyptern, der Gott der Unterwelt. Also das sind ganz unterschiedliche Figuren, die den Teufel darstellen. Sogar Loki, der nordische Trickstergott, ist eine Teufelsgestalt, eine dämonische Teufelsgestalt, der vielleicht sogar wiederum mehr diesen Verführer hat. Das fand ich immer interessant. Ich habe mal mitbekommen, kennt ihr das mit den Wochentagen? Nur, ich muss mal ein bisschen abschweifen, weil ich das, Wisst ihr, wie die Wochentage entstanden sind? Also die Namen der Wochentage aus den romanischen zu den germanischen Sprachräumen?
Keine Ahnung.
Zur Zeit der Christianisierung, fragt mich jetzt nicht, welches das? Jahrhundert, war das schon so...
Entschuldigung. Ja,
da war das so, dass in den romanischen, in Ländern mit romanischer Abstammung waren die Wochentage nach den Planeten benannt. Und die wiederum sind ja äquivalent des antiken römischen Götterpantheons. Mhm. Also Jupiter, Venus, Mars und so weiter. Um die Christianisierung in den germanischen und skandinavischen Ländern zu vereinfachen, zu erleichtern und eben diesen Wochentag, diese 7 Tage einzuführen, hat man versucht, zu den jeweiligen römischen Gottheiten germanische oder skandinavische Entsprechungen zu finden. Und so ist dann zum Beispiel unser deutscher Dienstag das Äquivalent zum französischen Mardi, dem Dies Martis, also dem Marstag, Mars, benannt nach dem römischen Kriegsgott Mars, während der Dienstag oder der Tuesday nach dem germanischen Tiu oder Ziu benannt ist. Das war der Gott des Krieges, aber auch der Gott der Rechtsprechung. Also gewissermaßen das, was Data hier gerade so veranstaltet. Und da gibt es natürlich noch sehr viel bekanntere Beispiele wie den Donnerstag, Thursday, Donator, Donnerstag. Das ist allerdings das ist das Äquivalent zum Schödi, zum Jovidi, zum Jupitertag, denn der war zu der Zeit der Christianisierung der mächtigste und größte Gott, gar nicht mal der Gott Wotan, der Gottvater, sondern das war Thor. Und Thor war ja immerhin auch der Blitze. Nein, Thor war der Donnergott und Jupiter war der Blitzeschleuderer. Und deswegen wurden die beiden dann gleichgestellt. Während zum Beispiel Wotan, der eigentliche Gottvater, zu dieser Zeit nur der raffinierte, schlaue Gott der Reisenden, Händler und der Betrüger war. Also Arthras Schutzpatron. Und das war im römischen und griechischen Pantheon Gott Merkur. Also der Wednesday, der Wotanstag, das ist der Merkredi, der Merkurtag. Das kann man jetzt durch alle Tage durchmachen. Erkundigt euch mal, das ist wirklich interessant. Aber beim Samstag ist man auf Probleme gestoßen. Samstag, das ist der Sabbatstag. Das ist der Sabbat, nach dem Sabbat benannt. Während es in den romanischen Sprachen war das natürlich anders. Da gab es im Gegensatz zu uns einen Planeten bzw. einen Gott, nach dem der Tag benannt war. Samstag, das ist im Romanischen der Saturn. Im Englischen hat man das übernommen, der Saturday, der Gott Saturn. Da hat man kein Äquivalent gefunden. Saturn war einer der Urgötter, einer der Titanen. Ich glaube, das müsste Kronos gewesen sein, über den ich neulich auch in der Nabelshow was gesagt habe. Der hatte seinen Vater kastriert und aus dem Kastrat ist die Göttin Venus geboren. Hört euch die Nabelshow an, ich habe das... sehr schön und deftig erzählt. Und dieser Kronos ist als Riese, als Titan, zwar einerseits ein Feind der Götter, gleichzeitig ist er aber auch im römischen Götterpantheon, ist Saturn auch der Gott der Feldfrüchte. Also er ist ein Gott der Fruchtbarkeit. Er ist gleichzeitig ein Riese, ein Titan und ein Gott. Und da hat man etwas gefunden, was im nordischen Pantheon dem Ganzen gut entspricht, aber eigentlich auf einem Übersetzungsfehler basiert. Es gibt nämlich im Skandinavischen eine alte, heute nicht mehr gebräuchliche Namensform für den Samstag, denn da gibt es den Logistag, den Loki-Tag. Loki, der Halbriese, aber bei den nordischen Göttern im Götterpantheon auflebt, der eine zwielichtige, eine satanische, eine dämonische Figur ist, wurde deshalb mit dem Saturn gleichgesetzt, weil die damaligen Missionare alle keine gebildeten, wirklich gebildeten Leute waren. Die meisten konnten gerade mal mehr schlecht als recht Latein, konnten oft nicht richtig schreiben und lesen und haben aus dem Saturn fälschlicherweise Satan gemacht. und haben eine Figur im nordischen Pantheon gesucht, die dem Satan gleicht, eine satanische Figur. Und deswegen wurde aus dem Saturntag der Loki-Tag. Also Teufel ist dann eben nicht gleich Teufel. Es gibt sehr viele verschiedene Varianten. So, jetzt habe ich euch lang genug gelangweilt.
Nein, alles gut, alles gut. Alles so ein, Humbug.
Humbug.
Hey, ich glaube, die beten hier, ich glaube, die beten hier einen Stan an. Nee, nee, da fehlt ein A. Satan. Sie beten Satan an. Ach so. Ach so.
Genau.
Ja, aber mal kurz zurück zu Atra. Mhm. Die habe ich schon die ganze Episode über gesehen und die hat sich selber so als das ja personifizierte Böse irgendwie vorgestellt. Aber das habe ich die ganze Zeit nicht gefühlt. Also für mich war die eigentlich zu nett. Ja. Also prinzipiell hätte ich jetzt irgendwie gedacht, ja okay, also wenn die so richtig irgendwie bösartig wäre, weil die taucht da ja eher auf wie jemand, ja, wie jemand, der einen Vertrag einlösen will, nicht wie jemand, der die eigentlich so irgendwie hier unterjochen möchte. Mhm. Also die hat jetzt irgendwie nicht mal mit Fingerschnips, keine Ahnung, irgendeine arme Kreatur, irgendeinen armen Typen da, so ein Redshirt verschwinden lassen und ist nie mehr aufgetaucht, ja. Sondern prinzipiell bösartig habe ich bei der überhaupt gar nichts empfunden.
Sehr lange, als sie am Anfang bei ihrem ersten Auftritt diese Liste gibt und sagt, so, das ist übrigens eine Liste der Bevölkerung hier, wie nach Produktivität und Effizienz, könnt ihr mal checken. Da war ja schon klar, um was es hier geht. Ja gut, wenn man dann später weiß, die will die ausräubern und das wird ihr größter Trick, wie es schon bei Lucky Luke, ne, dann macht das auch ein bisschen Sinn. Weil eigentlich ist sie eigentlich nur horny auf Picard. Und ich sag dir, da hat Stuart seine Hand drin. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, aber schau mal, sie sagt ja dann auch die Sache mit den Geißeln. Ja. Das ist auch so ein Moment, wo sie sagt, wie, ihr habt Geißeln genommen, lasst sie sofort frei. Ja. Wo ich mir auch dachte, die muss sich wirklich sehr, sehr, sehr sicher, ihrer selbst sicher sein, weil die Geißeln wären ein Druckmittel. Denn eigentlich hätte die Enterprise in dem Moment, wo sie die Geißeln haben, auch sagen können, ja, oberste Direktive, das Ganze geht uns eigentlich nichts an. Wir haben jetzt die Föderationsbürger hier rausgeholt. Wir ziehen jetzt ab. Schau doch bitte mal, mach doch was dagegen. Wir gehen jetzt. Und der Planet geht uns eigentlich nichts an. Eigentlich hätte sich Picard wahrscheinlich gar nicht einmischen dürfen. Ich weiß, die hatten schon erst Kontakt mit den Klingonen.
Er sagt es ja auch.
Wirklich, ne? Die oberste Direktive und so weiter.
Und sagt dann einfach Tschüss, Eldorf.
Aber in dem Moment hat sie halt ihr Druckmittel verloren. Und sie demonstriert ihre, Kai, wie du sagst, ihre Bosheit, ihre Macht nicht ein einziges Mal wirklich. Ein paar Erdbeben, aber dass sie jetzt sagt, so. Einfach nur mal, um zu beweisen, was passiert, wenn ihr jetzt nicht spurt. Lass ich mal hier eben mal einen Subkontinent in dem Erdboden verschwinden. Schupp, bupp, Indien weg. Sowas in der Art.
Ja, das wäre ein bisschen tragischer gewesen,
Eben.
Ja, aber so ist das eigentlich für mich eine leider super schwache Antagonistin. Also die Folge macht es natürlich trotzdem irgendwie unterhaltsam, weil sie irgendwie so relativ harmlos daherkommt. Es passiert überhaupt nichts Schlimmes irgendwie. Also das ist vielleicht so eine der Episoden, die gut geeignet sind für, weiß nicht, sehr junge ZuschauerInnen, die zum ersten Mal was mit Star Trek zu tun haben. Weil es ist einfach super harmlos. Man lernt so ein bisschen die Leute kennen. Man, der Antagonist der Woche hier, ja gut, die ist halt letztendlich auch ganz harmlos. Und ja, am Ende überführt man sie halt auch noch mit so, ja, so
Zaubertricks. Also ein bisschen eine Verbindung zu der Scotty-Folge, die wir vor so 2 Monaten ungefähr rausgebracht haben. Es ist eigentlich vor ein Riesending mit einer Gottheit, die den ganzen Planeten und das alles so als Geisel nimmt. Und das ist eigentlich fast eine Nebensächlichkeit, weil sie eigentlich so ein bisschen horny auf Picard ist. Halt, ne, so. Das ist so. Aber ich möchte noch, was ich noch toll fand an dieser Folge. Datas Prozessführung fand ich großartig. Also, das ist für mich ein Highlight dieser Folge. Erstens dieses, Captain, kann ich kurz sprechen auf ein Wort? Ne, und sagt, ich kann nicht versprechen, dass ich auch für Sie, ne, weil ich bin, muss dann unparteiisch sein. Und Picard hat ja recht, da sagt er, glauben Sie, dass ich auf diesem Planeten irgendjemanden finde, der unparteiisch ist und so, hat er total recht. Aber Datas Führung dieser Sache mit, wenn er Picard dann immer Opponenten nennt, finde ich immer super. Bitte hören Sie auf, den Opponenten einzuschüchtern, hören Sie auf, den Opponenten wegzubeamen. Bitte schüchtern hier mit dem, und wenn sie mit dem Erdbeben nicht aufhören, dann werde ich sie wegen Missachtung des Gerichtes, also Data zieht das komplett durch halt, ne? Und ich finde, das macht er großartig. Und ich habe das, und ich habe so gelacht, als ich Adra am Ende, also als dann dieser Twist ist, ne? Also, auch da sind einfach witzige Sprüche, als Picard zu, dann von dabei ist, eigentlich diesen Prozess zu verlieren und Geordi dann reinkommt und der sagt kurze Pause und so und er dann zu Geordi geht und sagt, Mr. LaForge, mein Ruf als Prozessführer und meine unsterbliche Seele stehen auf dem Spiel. Ne? Und das ist großartig. Und dann machen sie ja diese Show.
Und meine Unschuld.
Und ich hab nur diese eine Uniform dabei. Und das nächste Mal werde ich extra meine Schlafuniform, also ich hätte übrigens zum Thema Uniform, ich hätte so eine Schlafuniform, glaube ich, für den Fall, dass ich mal auf den Flur muss. Ne?
Also im Shuttle liegt ja jetzt auch noch sein Schlafanzug. Wenn nachher
noch mal ganz kurz im Shuttle. Auf jeden Fall, wo dann dieser ganze Show ist.
Das ist bestimmt dasselbe Shuttle, das genau, Gotti dann mitbekommen das, hat.
Nee, das war größer. Das Shuttle, das wir da sehen, hat direkt ja, hinter der Piloten.
Ja, aber nur von innen sah es größer aus. Also ich glaube, das wäre geil, wenn Scotty in der Paralleluniversum da sitzt und sagt, was sind das hier für Klamotten? Ne, das ist ja, was ist denn das für ein Schlüpper? Nee, aber super ist, als dann sich rausstellt, dass sie halt eine Betrügerin ist und so und sie noch sagt, ja, also ja, würde ich mal sagen, dann gehe ich mal, ne? Und das ist ja auch so geil, ne? Und dann sagt ja Data, ja gut, damit ist durch Rücknahme des Anspruchs der Prozess abgewiesen. Oder halt so und so. Dachte ich mir, Rücknahme des Anspruchs, wie geil er das so benennt und so. Er nimmt das bis zum Ende ernst.
Schön. Es ist eine juristische Formalität. Es ist nicht, dass Picard wirklich irgendwas bewiesen hat, sondern Adra wird dazu gebracht, ihre Ansprüche zurückzuziehen und dadurch ist der Prozess beendet. Das ist aber großartig. Das ist schön. Und ich finde, dass Data, man merkt ihm an, dass er das so ein bisschen auch genießt, diese Machtposition, die er da als Richter hat, gegenüber Adra, aber auch gegenüber seinem Captain. Der wird es wahrscheinlich nie zugeben oder auch nie, das ist nie Kanon, dass Data das wirklich empfindet, weil er hat ja keine Gefühle. Aber es wirkt so, als ob ihm das schon ein bisschen Spaß macht. Brent Spiner spielt das so und ich glaube, Data genießt das, Richter zu sein. Es gibt ihm was. Der macht das auch einfach schön.
Er ist so ein bisschen machtbesessen, wie wenn dieser Scrooge am Anfang so gespielt hat.
Vielleicht steckt doch ein bisschen Lore in ihm drin, oder? Ne? Denken Sie dran, das Erdbeben werte ich als Missachtung des Gerichtes. Nein, das ist wirklich, wie gesagt, auch wenn der Picard...
Stell dir vor, die Erde hätte wirklich gebebt dann.
Geiler Picard, immer Opponenten nennt. Das ist auch super. Nee, ich muss auch sagen, der Moment, wo das aufgelöst wird, dass Picard dieselben quasi Fähigkeiten hat, wo er dann jedem klar ist, dass das ein Trick ist, im Prinzip sein Gesichtsausdruck, da blitzte dann so Brent Spiner durch, ne, weil er hatte dann schon fast so einen erfreuten Gesichtsausdruck, da blitzte das so ein bisschen durch, ganz toll. Mhm.
Der hat immer diese Art mit den Lippen so einem kleinen Mini-Lächeln zusammen zu pressen, das liebe ich bei Data, dieser Blick. Das ist auch so, sie ist auch am Anfang, als sie noch auf dem Flur stehen und Data noch in dem Outfit von Scrooge rumläuft und Picard irgendwas über sein Schauspiel sagt, ich weiß nicht mehr, was es war, und dann wird der Picard zur Brücke gerufen. Ich dachte mir, schade, dass Data jetzt nicht auch mit zur Brücke kommt in dem Kostüm, und dann geht Data weg und hat so dieses kleine Lächeln über dieses Kompliment, das Picard gemacht hat. Und dieses kleine, bisschen verkniffene Data-Lächeln, das ist so ein Hauch von einem Lächeln, das lieb ich so. Das ist etwas, was ich einfach sehr mag, wenn Brent Spiner das gemacht hat.
Aber nochmal kurz auf diesen Opponent zurück. Das ist doch eigentlich, also ich kenne das nicht als deutsches Wort. Das ist ja prinzipiell ein englisches Wort, das Opponent heißt und quasi so der Widersacher, der Gegner ist. Mhm. Also wie hat man das denn im Original genannt? Du hast ja bestimmt die Originalfolge gesehen. Also wie hat man ihn denn da bezeichnet? Ahnung.
Die werden das auf Englisch gesagt haben.
Ja, aber dass man das im Deutschen so übernommen hat, das ergibt ja auch keinen Sinn. Das ist ja kein Wort, das man irgendwie zuordnen kann.
So
direkt.
Ja, aber das ist ja so vieles an der deutschen Übersetzung. Die deutsche Übersetzung in der Folge, ist eine Zeit lang heute nochmal versucht, mir das auf Deutsch anzuschauen, und dann kommen immer wieder so Stellen, wo ich dachte, nee, es geht nicht. Ich muss wieder auf Englisch umschalten, weil es ist mir einfach zu doof. Es ist zum Beispiel eine Sache, die man immer wieder erlebt, wenn amerikanische oder englische Filme synchronisiert werden, ist dieser Ausdruck "A wise man once said". Die wird immer mit "Ein weiser Mann hat einmal gesagt" übersetzt. Und das ist Quatsch. Das ist zwar wörtlich richtig übersetzt, aber es ist ungefähr so wörtlich wie richtig übersetzt, wenn man sagen würde, gleich geht's los, übersetze ich mit Equal goes it lose. Es stimmt einfach nicht. A wise man once said ist ein Ausdruck, den man mit wie heißt es doch so schön? Oder ja, es gibt ein Sprichwort, das lautet, sagt, so wäre die richtige Übersetzung. Und hier ist im Englischen der Moment, Picard sagt zu Data, a wise man once said, there's a sucker born every minute. Und Data sagt, P.G. Barnum. Und Picard hätte jetzt die Möglichkeit zu sagen, nein, das ist ein Sprichwort, Data. Das ist nicht etwas, was wirklich jemand echt gesagt hat. Der Ausspruch wird P.G. Barnum zugesprochen, das ist nur nicht real. Und Picard sagt, macht so dieses, richtig, diese Geste, wo ich mir dachte, entweder hat da die Regie geschlafen oder sie haben es einfach nicht verstanden oder es war ihnen wurscht. Das ist also im Englischen so ein ganz kleiner Moment, wo sie so ein kleines bisschen mit dem Arsch einreißen, was sie gerade aufgebaut haben. Es hätte hier so diese Gelegenheit gegeben, wo man Data sagen konnte, du hast schon wieder etwas zu wörtlich verstanden. Und auf Deutsch macht es überhaupt keinen Sinn, dieser Satz, ein weiser Mann hat mal gesagt, jedes Mal, wenn ich das höre auf Deutsch, das macht mich irre, weil das diese dummen 1:1 Übersetzungen sind, die sich aber mittlerweile so eingebürgert haben, die so fest sind, dass man es noch nicht mal mehr merkt. Und da schaue ich mir dann lieber auf Englisch an.
Also aus der Synchro-Perspektive natürlich lippensynchron. Also das ist natürlich so ein Argument dafür, dass man es dann auf die Art und Weise übersetzt, weil ansonsten würde das auch für uns natürlich irgendwie anders wirken, wenn der quasi von den Lippenbewegungen was grob anderes sagt. Also klar, früher bei Rainer Brandt war das egal, da hatten die auch teilweise gesprochen, wenn die Munde zu waren, aber irgendwann hat sich das ja so etabliert, zumindest ein bisschen das Lippensynchron zu machen, zumindest auch wenn es wenig Sinn ergibt und es sich inzwischen trotzdem irgendwie so umgangssprachlich so ein bisschen etabliert hat, auch wenn es falsch ist, kann ich zumindest nachvollziehen, dass man es so gemacht hat.
Ja, das ist, man muss es auch ganz ehrlich sagen, das ist die Zeit, wo die Lippensynchro, wo die Synchro wirklich noch gut war, wo sich die Schauspieler auch sehr viel Mühe geben haben, Schauspieler und die Schauspielerinnen auf Deutsch eine sehr gute Synchro zu machen. Ich schaue mir das auf Deutsch an und wenn ich nicht über irgendwelche Textstellen stolpere, merke ich nicht, dass es Synchro ist, weil die Lippensynchro ist wirklich zu der Zeit einfach noch richtig gut gewesen. Das ist große deutsche Synchroarbeit, die hat zu Recht, die deutsche Synchronisation hat einen guten Ruf verdient, muss man auch ganz ehrlich sagen. Weil
wir die Scotty-Folge besprochen haben, uns ein bisschen köstlich amüsiert über diesen Übersetzungsfehler mit Kamerad Franklin. Ne, und dass sie dann Mart Franklin und so halt, ne? Matt Franklin, Mart und Pipapo. Aber das kann ja eigentlich nur passieren. Das wird ja bedeuten, die hören sich im Englisch die Folge an und übersetzen es daraus. Also ich hätte immer gedacht, die kriegen die Englischen, also so ein Transkript der Folge und übersetzen das in Deutsch. Also gut, Anfang der 90er oder so, aber mussten die wirklich sich die Folge auf Englisch ansehen, mitschreiben und es dann übersetzen? Weil sonst kann doch so ein Fehler nicht passieren.
Naja, gut. Also im Original war das ja. Mate.
Die haben Matt verstanden.
Und, nee, es war Matt. Die haben Matt verstanden. Es war Matt. Aber ganz ehrlich.
Es war Matt, die haben Mate verstanden.
Richtig, die haben Matt und die haben Mate verstanden, genau. Und aus Mate wurde Kamerad. Das kann auch ein Tippfehler gewesen sein. Ja, aber das ist die Frage.
Ich hätte jetzt gedacht, in meiner Naivität, dass die dann das englische Drehbuch irgendwie oder so kriegen und das übersetzen. Ich kann mir doch nicht.
Also heutzutage vermutlich schon. Damals haben die eigene Synchro-Bücher, also quasi Synchronbücher auch angefertigt. Also vermutlich, indem sie es selbst gehört haben. Ansonsten sind solche Fehler ja quasi kaum nachzuvollziehen. Das ist einer gewesen, der dieses Synchro, dieses Skript angefertigt und hat es nicht richtig verstanden. Also so kann ich mir das nur erklären. Heutzutage glaube ich, ist es eher so, dass die auch tatsächlich die kompletten Skripte so bekommen und das irgendwie so authentisch wie möglich wiedergeben müssen, auch wenn es nicht 100%
Also heute ist es unkritisch.
Und das macht bei Scotty macht bei Scotty ja auch durchaus Sinn, weil James Doohan ja mit einem sehr starken schottischen Akzent gesprochen hat. Man hat es also tatsächlich wahrscheinlich sehr leicht falsch verstehen können.
Ob die das da wirklich von der Tonspur abschreiben mussten. Das wirkt ja dann quasi so. Weil ich hätte jetzt gedacht, heute ist es ja kein Problem. Heute kriegst du ein Transkript, ist gar kein Problem. Aber ich habe immer gedacht, die kriegen das englische Drehbuch irgendwie und das übersetzen sie. Aber anscheinend haben die wirklich die Folgen sich angehört. Vielleicht zumindest wirkt es so. Und dann das, was sie gehört haben, übersetzt und sich vielleicht mitgeschrieben und dann übersetzt. Also War es so oder wissen wir auch nicht, ne? Gut.
Ja gut, es kann ja beide Varianten geben. Also ja. Es kann ja auch eine Person in einem Originalskript Englisch gelesen haben und da falsch interpretiert haben. Also das auch besteht ja auch die Möglichkeit. Also,
wenn wir doch nur jemanden kennen würden.
Wie auch immer, wir werden nicht mehr dahinter kommen.
Sag das nicht, wenn wir nur jemanden kennen würden, der mit der Synchronisation von TNG beschäftigt gewesen ist.
Ja.
Mir ist noch eine Sache aufgefallen. Also sie reden ja darüber, ob Adra echt war und war die damals wirklich da. Und es scheint keine großen Überlieferungen aus der Zeit zu geben. Adra ist dieser große Mythos, der diesem Volk, diesem Planeten zugrunde liegt. Und es scheint nicht eine einzige Zeichnung von Adra gegeben zu haben. Keine bildliche Darstellung, nichts. Denn allein das müsste ja schon etwas gewesen sein. Adra hat ja diese Nasenstirnwülste, die sehr ausdrucksstark sind, die man aber nirgendwo bei diesem Volk, auf diesem Planeten wiederfindet. Das sind ja alles menschliche Visagen. Die haben ja keine Wülste im Gesicht. Adra hat diese Wülste und ich frage mich, woher kommen die? Gibt es irgendwo alte Bilder, die Adra, die Hochstaplerin, gefunden hat, also die sich als Adra ausgegeben hat und hat sie sich kosmetisch dran operieren lassen und sitzt jetzt mit diesen Wülsten den Rest ihrer Tage in einem valaxianischen Gefängnis und kriegt die nicht mehr abgemacht oder ist die halt ein Alien, die tatsächlich solche Wülste hat oder soll das einfach nur dämonisch aussehen oder was?
Also ich habe das Ganze überhaupt so verstanden, dass irgendwann vor 1000 Jahren sich so ein paar clevere Leute zusammengesetzt haben und haben gesagt, so geht's nicht mehr weiter, Leute. Mhm. Also haben die sich quasi Adra ausgedacht, um eben das so als Mythos herauszubringen
ja,
und daraufhin, genau, haben die halt ihre Waffen und alles geändert. Und jetzt ist ja Adra erschienen und sagte erstmal, hey, ich bin Adra. Also so habe ich es jetzt in Erinnerung. Also die, es ist ja, glaube ich, nicht so gewesen, dass die erschienen ist und alle, Adra. Also sie haben sie ja nicht direkt erkannt, sondern sie hat sich doch als solche vorgestellt.
Oder? Stimmt. Woran könnt ihr mich erkennen, Erdbeben fragt sie den Premierminister.
Und Erdbeben, sagt, genau.
Erdbeben, Datum, Erdbeben und Visionen. Das heißt, sie hat ist denen vorher schon in Visionen erschienen. Gemacht? Da hat sie dann entweder gesagt, ich bin, so ähnlich wie halt auch so irgendwie Projektion oder sonst was, aber
wie bei hat sich dann Picard, entweder gesagt,
ich bin Adra, genau, im Schlafzimmer, ich bin Adra, oder taucht sie irgendwo auf dem Marktplatz auf und die Leute sagen, die Frau da mit den Stirnwülsten, die sieht doch aus wie die Adra aus meinem Religionsbuch, was ich als Kind immer so komisch fand. Das frage ich mich, wo kommen diese Stirnwülste her? Haben die irgendwas mit diesem Volk oder mit der Mythologie oder ist das einer Zufall? Oder
kein Bildnis von ihr machen. Weißt du, sowas in der Art. Vielleicht sieht sie so aus.
Können wie also vielleicht die Leute von dem Planeten, wie
vielleicht
jeder.
Ist es ihre Rasse. Einfach, weißt du? Also, jetzt mal ehrlich. Ja. Ich glaube, Kai hat total aussieht, recht. Hat einer vor 1000 Jahren gesagt, die glauben uns nie, dass das aus uns selbst heraus ist. Wir brauchen so einen religiösen, irgendwas, was uns seinen Segen gibt, quasi dafür. Dann ist das ein relativ dummer Plan, ehrlich gesagt. So, mit dieser in 1000 Jahren und so. Ist zwar aus dem Moment weit weg, aber man muss ja auch an die Zukunft denken und so, weißt du? Ne?
Naja Gott, wenn das so eine nach mir die Sintflut-Situation vor 1000 Jahren war, dann denken die sich eh, okay, wir versuchen das mal, aber mehr als 10 Jahren geben wir unserem Planeten eh nicht. Vielleicht oder 1 oder 2 Jahre, das funktioniert nicht. 1000 Jahre, so lange hält der Planet nicht durch. Das ist eine Einstellung, die wir heute durchaus in unserer Gesellschaft auch recht wiederfinden. Die nächste Generation hat nichts mehr von dem Planeten. Also 1000 Jahre ist auch heute so eine Sicht, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich mache euch den Planeten, die Erde wieder ganz und in 1000 Jahren, und die sagen, ja, 1000 Jahre, das passiert
nie. Das ist ja jetzt nicht so wie beim Maya-Kalender, da hat ja wahrscheinlich auch keiner damals gesagt, so, ich mache hier mal, dann und dann höre ich mal auf, davon geht ja die Welt nicht unter. Weißt du, bis hierher und nicht weiter. Dann endet der, Jahrtausende später sagen die, oh Gott, da endet der Maya-Kalender. Aber die werden, vielleicht wird dieser Typ, der das vor 1000 Jahren gesagt hat, hier Adra und Pipapo, und dann werden wir dem Volk, was das Volk will, irgend so eine Gottheit. Wie wahrscheinlich, da hat er sicher gedacht, naja, da wird ja nicht genau in 1000 Jahren irgendwelche Betrüger hier an unserem Planeten vorbeifliegen, die technischen Möglichkeiten haben, das nachzuspielen, oder?
Natürlich nicht. Die gehen da, die haben da einen Mythos erschaffen. Vielleicht ist der Mythos auch damals nicht erschaffen worden, sondern der ist erst mit der Zeit gekommen. Vielleicht hat sich das ein Jahrhundert nach diesen Reformen entwickelt. Vielleicht in 1000 Jahren kann viel passieren. Irgendwann hatten die Leute keine Lust mehr. Die erste Generation, die noch wusste, wie schön es war, Technologie zu besitzen, Fernsehen und Wasserklosetts und Zentralheizung, die das alles plötzlich nicht mehr hatten, weil die in irgendwelchen Hütten auf dem Land leben mussten und mit der Hacke Ackerfurchen ziehen und gesagt haben, ach, ist doch eigentlich scheiße, uns ging es doch vorher besser und das bisschen Umweltverschmutzung und stell dir das mal bei uns heute vor, sagen so, wir hören jetzt einfach von einem Tag auf den nächsten auf oder sagen wir von einer Generation auf den nächsten auf all unsere zivilisatorischen Fortschritt zu verzichten, auf all den Creature Comfort, den wir haben, auf all das, auf angefangen von Wasserspülung bis hin zum Internet, bis alles, bis darauf verzichten wir und gehen zur Scholle zurück. Das kann man sein, dass die ersten paar Jahre, die erste Generation noch begeistert hat, oh ja, super, machen wir. Und 10 Jahre später, spätestens, haben die alle gemerkt, boah, das ist scheiße. Und dann fingen die ersten Unruhen an und die ersten Revolten und die Leute haben sich rebelliert. Und dann kam irgendjemand auf die Idee, wir müssen denen irgendwie klar, wir müssen irgendwas erfinden. Und die Leute sind jetzt gerade zu Vernunftsgründen nicht zugänglich. Also brauchen wir eine mythologische Butzefrau, einen Butzemann, einen Buhmann hinter Bedrohung, dem Ganzen. Eine Bedrohung, irgendetwas, was denen Angst macht, damit sie weitermachen, damit sie weiter an der Scholle bleiben. Also ist der Mythos Adra geboren.
Dann ist dieser ganze Mythos noch bescheuerter. Weil die Drohung ist ja nicht, wenn ihr das nicht macht, komme ich eher. Sondern ihr habt jetzt 1000 Jahre ein geiles Life. Und dann komme ich und dann werdet ihr mir dienen.
Das ist die Bedrohung. Ihr haltet euch an den Vertrag, dann komme ich erst in 1000 Jahren. Das heißt, die Leute, die haben gesagt, okay, wenn wir uns an den Vertrag halten und jetzt hier die Scholle bearbeiten und auf Industrie verzichten, dann haben wir gesunde Umwelt. Und dann geht's halt unseren Nachfahren in 1000 Jahren schlecht. Aber wenn wir jetzt sagen, so, ich hole jetzt mein Handy raus, dann bin ich vertragsbrüchig und dann kann Adra sofort kommen.
Das habe ich so das nicht verstanden. Das ist das Druckmittel gewesen. Im Raum stand, dass sie dann eher kommt, ehrlich gesagt. Aber das wäre geil. Sobald, wenn ihr aufs Wasserklosett zurückgeht, dann stehe ich, baue ich auf dem Marktplatz.
Ja, aber es war ja nicht die Drohung. Ich helfe euch und dann geht's euch in 1000 Jahren schlecht, sondern als Gegenleistung für diese Hilfe geht's euch 1000 Jahre lang gut. Das ist der Mythos. Und wenn, das heißt aber, Adra sagt ja auch, es gab einen Vertrag zwischen zwei Parteien und die eine Partei hat sich an den Vertrag gehalten. Sie haben 1000 Jahre lang keinen Krieg geführt. Gewissermaßen. Und ich habe mich dran gehalten, habe 1000 Jahre lang euch gut gehen lassen, wie man es auch drehen will. Und jetzt fordert sie ihren Lohn ein. Nach 1000 Jahren hätten die Menschen sich damals, bevor es diesen Adra-Mythos, also ich immer in dem Szenario, dass es den Adra-Mythos nicht von Anfang an gab, dass sich am Anfang wirklich die Bevölkerung dieses Planeten zusammengesetzt hat und gesagt, so geht's nicht weiter, wir müssen was tun, wir führen jetzt Reformen ein und führen die auch durch. Und dann hat eben eine gewisse Zeit lang später, haben die Leute, weil es unbequem war, dagegen revoltiert. Und dann ist langsam der Adra-Mythos entstanden als Drohung. Wenn ihr jetzt nicht spurt, kommt Adra wieder, denn die hat das damals hier in Kraft gesetzt und die hat auch die Macht, es euch wieder schlecht gehen zu lassen.
So habe ich das nicht verstanden. Also ich habe das echt so verstanden, 1000 Jahre jetzt Glück, juhu, und in 1000 Jahren holt sie sich quasi unsere Wasserklosetts. Also nein, also ich habe das wirklich nicht so verstanden, dass sie, klar kann man das vielleicht so, dass das sich so entwickelt hat, also wir machen uns ja wahrscheinlich mehr Gedanken, als die Autoren damals Gedanken drüber gemacht haben, aber ich habe das wirklich so verstanden, das ist so, ey, 1000 Jahre habt ihr es jetzt geil und dann komme ich und dann hole ich mir eure, weiß ich nicht, eure Kids. Oder so, oder halt, dann komme ich und dann herrsche. Aber es wird dann 800 Generationen von euch ja geil gehen und die danach, naja, die sind ja egal, ist ja in 1000 Jahren und so. Aber okay.
Ja, ich halte da einfach an meiner Theorie fest. Das wurde damals von mächtigen Leuten einfach so als ja, Mythos etabliert, damit die Leute was zum Glauben haben. Und die haben 1000 Jahre gesagt, so auf die Art, ja gut, was wissen wir heute, was in 1000 Jahren ist? Scheiß drauf, da müssen die Leute sich damit beschäftigen, wenn es soweit ist. Ja, da haben wir sowieso nichts mehr mit zu tun. Aber die hatten damals ihre Kontrolle einfach. So habe ich es eben interpretiert. Ja.
Die werden sich dann wahrscheinlich auch gesagt haben, in 1000 Jahren erinnert sich eh kein Mensch mehr dran. In die 1000 Jahren hat sich das entweder verselbstständigt, entweder geht es dem Planeten gut oder der Planet ist im Arsch. Aber wen interessiert das in 1000 Jahren noch? Da hat sich entweder die Lage stabilisiert und es wird eh niemand kommen. Es gibt keine Adra. 1000 Jahre ist einfach so ein Zeitraum, der ist lang genug, um sich irgendwas einfallen zu lassen, aber was niemand
überprüfen kann. Wie geil ist das? Wie viel Pech hat dieses Volk auf Ventax 2, dass genau dann 1000 Jahre später die wie auch immer sie in Wirklichkeit heißt, das erfahren wir ja nicht, Luzi mit ihrer tollkühnen Crew und bereits nachdem sie 23 Verbrechen und unter verschiedenen Identitäten in diesem System begangen hat, auf diesen Planeten stößt, sagt, hey Luzi, da läuft gerade eine Prophezeiung ab in einer Woche. Wollen wir uns da mal einlesen und so. Oh, das kriegen wir hin und so. Das wird unser größter Trick. Also, wie viel Pech.
Naja, so eine gute Betrüger-Crew, so ein guter Heist, der ist gut organisiert. Hm. Die haben da Leute. Also, Luzi ist nur die Frontfrau. Das ist die Schauspielerin, die das Ganze dasteht. Da ist ein Riesenteam im Hintergrund. Ein Technikerteam, ein Rechercheteam, ein Team, das nach Möglichkeiten sucht für den nächsten Betrug. Die werden da eine ganze Kartei haben an möglichen Betrugsmaschen, die wir so in den nächsten Jahren in verschiedenen Planeten durchmachen. Und auch auf dem Planet, da haben wir was. Boah, da können wir den ganzen Planeten einsacken. Das ist gut. Mit einem anderen können sie vielleicht einfach nur irgendjemanden, keine Ahnung, das Auto abnehmen oder so. Oder
das Haus klauen. Ich hätte mir einen Spin-off mit dieser Crew gewünscht. Und einer von denen ist so eine ganz bunt gemischte Crew. Auch so ein halber Vulkanier auch, ne, der dann die Recherche macht. Dann der Nachfahre des klingonischen Häuslebauers, der erzählt hat, das ist hier mein Urgroßvater, der hatte da mal einen Rechtsstreit, das sind Schlechtzahler. Alter, das wäre eigentlich. Und George Clooney. Und dann sind es Lucy's Eleven, diese ganze Option.
Genau.
Nein, also nichtsdestotrotz, auch wenn wir jetzt viel geungt haben, irgendwie habe ich Spaß mit dieser Folge. Ne? Obwohl sie sehr tossig ist.
Ja, sie ist spaßig. Ja. Sie ist harmlos, sie ist spaßig. Sie ist zwar, wie gesagt, Humbug, die ganze Geschichte ist Humbug, aber sie macht trotzdem in der Tat Spaß, ja.
Ich weiß noch, das ist Jahre her, da wollte ich die Folge schon mal hier im Podcast bringen. Mit einem Gast. Der war Feuer und Flamme, als ich dem davon erzählt hatte mit der Folge. Der war begeistert. Oh ja, die Folge ist geil, die ist super. Wir werden einen Riesenspaß haben. Es war auf einer Party und er war sturzbetrunken. Und als der nüchtern war am nächsten Tag, die Folge, nee. Also bitte, ich komme zu euch in den Podcast, aber bitte nur zu was Ernsthaftem.
Ich finde es geil, dass der betrunken gedacht hat, was hat er von der Folge? Aber er kannte die Folge vorher, oder?
Ja. Alter Star Trek-Fan, der fand
das ist betrunken, ja wie, fand ist er die ja Folge wie Shakespeare. Das Größte, was das ist man ja wie redet. Shakespeare. schön.
Ach, ja.
Nein, hat was.
Ja, aber es ist wirklich eine Folge, die macht einfach Spaß. Es ist die ist albern, die ist tossig und ich habe immer wieder Spaß, wenn ich die Folge sehe. Allein Picard in seiner Unterwäsche und all das und der Klingonenteufel und Data und es macht einfach Spaß. Das ist eine Folge für gute Laune.
Absolut.
Ja. Das kann ich nur so unterstreichen.
Ja. Und das wünschen wir ja auch den Leuten. Ja. Die jetzt heute oder die jetzt in der nächsten Zeit Weihnachten feiern werden, oder?
Genau. Jetzt müssen wir eigentlich noch ein Weihnachtslied singen.
Natürlich.
Wir haben es.
Ich muss weg. Ich muss
die Verbindung
wieder sehen. Wir haben es uns selber, nicht euch versprochen, aber uns. Wollt ihr O-Tannenbaum oder
Meine Schimmel? Nachbarn rufen die Polizei, wenn ich anfange.
Ich ziehe das jetzt hier durch. Oh komm.
Natürlich.
Ihr singt mit. Klar. O-Tannenbaum? Jingle Bells?
Ich habe den Text vergessen, tut mir leid. Ich bin da nicht vorbereitet.
O-Tannenbaum, O-Tannenbaum.
Grün sind deine
wie grün sind
Blätter.
Blätter.
Du Blätter.
Blätter. Tor zur Sommerzeit.
Nein, auch im Wind.
Nein, auch im Oktober. Gott. Du fühlst dich nur.
Ich bin auch schon gedanklich weiter.
Ach, ja. Weihnachten zur Sommerzeit. Ja, das passt irgendwie. Gut, das war's. Es ist so weihnachtlich. Jetzt Lebkuchen und Glühwein. Und dann kommt das Christkind und dann kommt Atra und bringt
Geschenke. 1000 Jahre später.
Ich würde Atra jetzt tatsächlich bevorzugen.
Oh ja, ja. Felo, vielleicht gibt es ja auch Geschenke von deiner Wunschliste.
Das kann auch natürlich sein. Liebe Zuhörers, wenn ihr Weihnachtswichtel und Christkinder spielen wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, hier auf der Seite in die Wunschliste zu gehen und mir Tee oder Schokolade. Ich könnte Weihnachtsgebäck auf die Wunschliste stellen. Soll ich das machen? Das widerspricht allem.
Dich machen wir noch zu Mr. Christmas, Mann.
Ich finde über Weihnachten. schwer. Nein, liebe Zuhörer, es war uns ein Vergnügen für euch, euch in Weihnachtsstimmung zu bringen. Ob im Oktober, im Dezember, im Sommer, im Winter oder wenn es schneit, ist ganz egal. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Sagt uns, was ihr von unserer Weihnachtsfolge haltet. Sagt uns, was ihr von dem Pakt mit dem Teufel haltet. Oder, keine Ahnung, Christmas Carol. Kennt ihr, ganz tolle Empfehlung. Patrick Stewart hat ja nicht nur den Christmas Carol verfilmt, auch Bühnenversion, der hat auch Charles Dickens gelesen. Und ich habe gerade vorhin auf YouTube eine Lesung von Patrick Stewart der Weihnachtsgeschichte, der Christmas Carol, gefunden. Ich weiß, es ist nur auf Englisch und das ist immer so ein Hemmhindernis. Aber ich glaube, wenn man 1,5 Stunden Patrick Stewart Charles Dickens gelauscht hat, danach ist man auch wieder bereit fürs Englisch-Abitur. Dann hat man es wieder drauf. Und ich habe nur den Anfang gehört und wenn wir nicht aufgenommen hätten, würde ich dem jetzt noch zuhören. Aber wir hatten dann die Aufnahme und ich musste das abbrechen, weil der Patrick Stewart liest Charles Dickens A Christmas Carol. Es ist unglaublich gut. Man kann nicht mehr weghören. Es ist toll und ich hatte jetzt auch nicht so Schwierigkeiten, das zu verstehen. So kompliziert ist es nicht. Also das nur mal als Empfehlung. Ich packe es in die Shownotes. Ist wirklich ganz, ganz toll. Und damit beenden wir das jetzt hier. Schreibt Kommentare, Postkarten und so weiter. Ihr kennt das alles. Ich bedanke mich bei euch beiden, den Geistern der Retro und der Weihnachten von Interesse. Retro-Weihnachten und Weihnachten von Interesse. Die Geister, die ich rief.
Ja, hat mir auch sehr viel Spaß bereitet. Danke für diese doch sehr unterhaltsame Aufnahme. Und ja, frohe Weihnachten an alle und bis zum nächsten Mal.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Hat zufällig einer eine VHS der Weihnachtsgeschichte von Patrick Stewart zufällig? Eine
VHS?
Ja, die er mir dann schicken kann zum Leihen, damit ich mir die nochmal ansehen kann.
Ja, so eine schöne alte Videoraubkopie von Videorekorder zu Videorekorder zu Videorekorder. Mindestens dritte Kopie, damit es auch schön verrauscht ist.
Selbstverständlich.
Ja, man findet den Film auf archive.org und das ist so eine, Version, die sieht so aus.
Wie stimmt schon nur auf Englisch.
Ja, ist meistens
Englisch. Es ist nur auf Englisch, ja. Es ist tatsächlich ein bisschen schwerer zu verstehen. Also wenn Patrick Stewart vorliest, versteht man es um einiges besser, weil der das sehr viel deutlicher spricht. Und da hatte ich jetzt echt Schwierigkeiten bei dem Film. Und er sieht schon sehr vergrieselt aus. Also ich will mal schauen, ob ich mir den vielleicht, wenn ich Weihnachten doch bei der Familie bin, doch mal...
Setz ihn doch auf die Wunschliste, Felo.
Du hast Ideen.
eine Produktion des Podcast-Imperiums.